Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist vollbracht. Bayer Leverkusen wird ungeschlagen deutscher Meister. Eine historische Leistung. Herzlichen Glückwunsch an Xabi Alonso und sein Team, das noch zwei weitere Titel holen kann und damit eine herausragende, eine vielleicht einmalige Saison endgültig krönen würde. Ganz anders ist die Situation beim rheinischen Nachbarn. Der ruhmreiche 1. FC Köln muss mal wieder den Gang in die zweite Liga antreten. Der 7. Abstieg der Vereinsgeschichte ist die logische Konsequenz einer missratenen Saison. Freude dagegen bei Union Berlin nach der Last-Minute-Rettung. Das sind unsere Themen. Jubel und Tränen. Die unendliche Trainersuche der Bayern wird zur Posse. Und The Last Dance. Ich werde überwältigt sein, vermutete Jürgen Klopp vor seinem letzten Spiel in Liverpool. Und er behielt natürlich recht. Die Abschiedsparty in Anfield gerät gewaltig. Wir werden gleich Bilder dazu haben. Vorher stelle ich Ihnen unsere Runde vor. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen, glaubt, so einen Status wie Jürgen Klopp hat keiner. Und Didi muss es wissen, er hat selber dort gespielt. Herzlich willkommen an Lena Kassel, Moderatorin und Podcasterin. Und sie glaubt, der Kölner Abstieg ist mit Ansage erfolgt. Sie arbeitet unter anderem für Amazon und für DAZN. Und ein herzliches Willkommen an unseren Transferexperten von Sky Sport News, an Florian Plettenberg. Und er findet, seit der Entlassung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic hat sich bei den Bayern nichts verbessert. Und ein herzliches Willkommen an den früheren langjährigen Vorstandschef, unter anderem von Eintracht Frankfurt, Heribert Bruchhagen, der bei seinen Clubs auch diverse schwere Zeiten durchlebt hat. Aber jetzt sagt, die Krise macht die Bayern menschlich. Das kennen die nämlich gar nicht. Das wird uns ausführlich begleiten. Aber zunächst wollen wir sprechen über Jürgen Klopp und seinen emotionalen Abschied. Didi, und du musst deine These erläutern. Der FC Liverpool hat ja viele Legenden hervorgebracht, auch Trainer, Paisley, Shankly beispielsweise. Warum findest du, ist Klopp derjenige, der sozusagen über allen steht?
Naja, die Legenden oder die den Legendenstatus haben in den letzten 20, 30 Jahren, das waren alle Spieler. Also ein Ian Rush, ein Kenny Dalglish, hat mal trainiert, ist dann nochmal gekommen. Die werden natürlich immer verehrt werden in Liverpool. Nur bei den Trainern hat das natürlich einen ungleich höheren Stellenwert, weil er für das Gesamte verantwortlich ist. Und die Trainer werden immer verehrt oder geliebt, wenn sie kommen, aber natürlich auch schnell nicht mehr, wenn es nicht so läuft. Nur er hat die Liebe bekommen und ich glaube, was ihn so speziell macht, ist, dass er die Liebe zurückgegeben hat. Er hat sich für die Leute Zeit genommen, er ist immer Mensch geblieben und hat nicht nur natürlich seine Mannschaft hinter sich gehabt, sonst hättest du nicht so konstant und langfristig Erfolg, sondern auch die, nicht nur die Liverpool-Fans, sondern die ganze Stadt. Also du wirst selbst.
Schauen wir vielleicht gerade mal auf die Bilder, auf die belegen der, genau
bei
das.
Bei der anderen Hälfte, bei den Everton-Fans, wird er mit größtem Respekt gesehen und immer empfangen. Und es ist einfach etwas Einmaliges. Es waren unheimlich viele Hauswände bemalt, auch mit deutschen Wörtern. Und es gibt immer diese Rivalität zwischen den Deutschen und den Engländern, aber es wurde dort vergessen. Das heißt, was er geschafft hat in den 8 Jahren, das ist kaum in Worte zu fassen.
Absolut, Lena. Wenn wir diese Bilder uns nochmal anschauen, die es vor dem Spiel gegeben hat, hier die Fahrt zum Stadion, auch die Bilder, die wir nachher noch sehen werden. Hast du eine Idee, wie es ihm immer gelingt und in Liverpool ganz speziell, Stadt, Verein, Mannschaft und ihn selber sozusagen zu einer Einheit werden zu lassen?
Ja, ich glaube, die Leute vergessen vielleicht das, was du gesagt hast. Die Leute vergessen, was du gemacht hast. Die Leute vergessen aber eine Sache nicht, und zwar, welches Gefühl du ihnen gegeben hast. Und Didi hat ja die Häuserwände schon angesprochen. In der Stadt, Liverpool, eine Arbeiterstadt. Und da gab es ein Graffiti, das ich letztens gesehen habe, wo stand, "You made us believe, from doubters to believers." Also er hat dieser Stadt
also
Glaube
von Zweiflern
gegeben.
Zu Glaubenden.
Genau,
so
das
möchte.
Heißt, warum er auch so verehrt wird, das ist nicht nur gemessen an seiner sportlichen Leistung, sondern an seiner menschlichen. Und er hat dieser Arbeiterstadt Glauben gegeben.
Ja, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Heribert Bruchhagen lässt sich eigentlich so leicht nicht aus der Ruhe bringen bei diesen Dingen. Wie wirkt das auf dich, Herbert, wenn du diese Bilder siehst?
Also ich habe ja Jürgen Klopp schon kennengelernt in seiner Mainzer Zeit. Und auch da hat er es geschaffen, wie auch immer er es gemacht hat, authentisch zu sein und die Menschen mitzunehmen, Gefühle zu vermitteln. Mhm. Sportlich war es ja nun mal mehr und mal weniger in Mainz, aber er hat sich ganz nach vorne gebracht. Er ist als Persönlichkeit dort aufgetreten und das hat er in Liverpool auf einem viel, viel höheren Niveau fortgesetzt. Und das spricht dafür, der Begriff Menschenfänger wird ja oft auch fälschlich verwandt. Aber im Sport und in der Situation, in der Jürgen Klopp dort nach England gekommen ist, keiner hat dort auf ihn gewartet, sondern er hat sich dort durchgesetzt und hat auf seine gleiche Art und Weise, wie er es in Mainz gemacht hat, auch in Liverpool erfolgreich gearbeitet.
Was wird bleiben? Welche Spuren hinterlässt Klopp in Liverpool?
Er hinterlässt auf jeden Fall einen Schrein in einem nahegelegenen Pub, das nennt sich die Arkels. Der Inhaber ist Paul-Michel Tremarco, ich liebe ihn und er sagt mir auch, er schreibt mir wirklich in der Woche 5-mal und er sagt immer wieder, wir lieben Jürgen Klopp und wenn man da reingeht und trinkt da sein Bier vorm Spiel, dann siehst du da wirklich diesen Jürgen Klopp-Schrein und diese Liebe, die sie auch zu ihm äußern, die ist herzig und was ich eben so beeindruckend finde, dass sie
ihn lieben. Ganz kurz, aber dann muss ja dein Ziel sein, dass es irgendwann heißt, wir lieben Florian Plettenberg.
Ja, ich werde wahrscheinlich kein Liverpool-Trainer mehr werden, aber das ist in England immer ein bisschen schwierig. Wenn du eine gute Transfernachricht für sie hast, dann mögen sie dich. Ansonsten, wie bei Harry Kane, hassen sie dich. Was ich beeindruckend finde, er ist ja jetzt kein Serienmeister gewesen, wie zum Beispiel Pep Guardiola bei Man City. Er wurde in Corona-Zeiten Meister, hat mal die Champions League gewonnen, aber jetzt auch in dieser Saison, das ist okay gewesen, aber jetzt auch nicht weltüberragend. Aber das verzeihen sie ihm, weil er einfach menschlich geblieben ist.
Ja gut, er hat Champions League gewonnen, er ist Meister geworden. Aber klar, auf die 9 Jahre gesehen, ist er nicht durchgehend mit Titeln sozusagen gesegnet gewesen. Kann man daraus lernen, dass tatsächlich irgendwann sich das Ganze auch von Titeln löst? Also weil eben der Mensch, der Menschenfänger dann hervortritt?
Und sie haben ihm ja natürlich auch Zeit gegeben. Ne? 15, 16, glaube ich, in der Saison kam er. Dann hat er erstmal nichts gewonnen. Und sie haben ihm trotzdem die Zeit gegeben, sich zu entwickeln, anzukommen, diesen Club, diese Mannschaft weiterzuentwickeln. Und ich glaube, liebe Grüße an den FC Bayern, wir müssen davon wegkommen, dass wir Trainer an Titeln messen. So. Und ich glaube, Jürgen Klopp ist das beste Beispiel dafür. Er hat gezeigt, dass es da durchaus noch andere Faktoren gibt, wie man einen Verein groß machen kann, wo man die Fans hinter diesem Verein versammeln kann. Und ich glaube, Jürgen Klopp, dadurch, dass er Zeit bekommen hat, ist das beste Beispiel dafür.
Auf der anderen Seite, wenn er gar keine Titel geholt hätte, dann wäre es vermutlich jetzt auch nicht so gewaltig ausgefallen.
Das ist klar. Also im Fußball ohne Titel ist alles nichts. Das ist auch ganz klar. Ja. Aber sie haben ihm trotzdem die Zeit gegeben. Die ersten 3 Jahre gab es das nicht. Da hat er keine Titel geholt. Und sie sind da eben geduldig geblieben und wurden schlussendlich dafür, glaube ich, belohnt. Ja.
Kennst du den Pub, von dem Florian eben sprach, Didi?
Also ich kenne ihn, ich war noch nicht drin. Das ist einer der wenigen, wo ich nicht war. aber ist ja direkt beim Stadion und deswegen als Spieler schwer dahin zu gehen.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie eroberst du die Liverpool-Fans und auch die Stadt?
Ich glaube, er musste gar nichts machen. Er war so, wie er ist. Ja, er hat angefangen, da war ja der Mourinho, der Special One, hat er gesagt bei der Pressekonferenz, I'm the normal one. Mhm. Und dann hat er auch gesagt, es ist nicht wichtig, wie er über mich denkt, wie er jetzt über mich denkt.
Wenn ich komme.
Wenn ich komme. Wichtig ist, was ihr denkt, wenn ich gehe. Und der hat den Verein und nicht nur den Verein, und das ist so, das ist das Besondere, er hat die ganze Stadt auf eine Reise mitgenommen, über 8 oder 9 Jahre. Und bei den Titeln, natürlich hätten sie 1, 2 Titel mehr gewinnen können oder müssen. Dann darf man aber nicht vergessen, dass natürlich City, Chelsea, Manchester United ungleich mehr finanzielle Mittel haben. Das heißt, er hat das immer...
City übrigens Meister, ne? Also
ja, er hat das immer mit einem, verglichen mit dem anderen, mit einem sehr limitierten Budget gemacht. Und dann war er einmal Zweiter mit 92 Punkten, einmal mit 97, wo du normal jedes Jahr Meister wärst. Das war der Brillanz von City geschuldet, dass es nicht geklappt hat. Und dann haben sie 2 Champions-League-Finals verloren gegen Real Madrid, wo sie eines, gerade das letzte wahrscheinlich gegen Real in Paris, gewinnen hätten sollen oder müssen. Aber nichtsdestotrotz, er hat sich, was ihn unterschieden hat, dass er die Meisterschaft wieder mal geholt hat, weil er hat die ganze Fanbasis, der ganze Verein hat danach gelächzt, die Premier League zu gewinnen. Und ich weiß auch nicht, ob es möglich wäre, diese 6, 7, 8 Titel, die er geholt hat, diesen Status dir zu erarbeiten oder zu erspielen, wenn es nicht Liverpool gewesen wäre. Weil wir sprechen nachher noch über den FC. Das sind keine Fans, das, der FC Liverpool ist ein Lebensgefühl. Ja, die Leute werden damit geboren und dann geht es durch dick und dünn. Aber es gibt ja einen zweiten Verein in der Stadt mit dem FC Everton, aber selbst dort genießt er höchste Wertschätzung. Und das ist einfach für die Premier League, für den Verein ein Riesenverlust und natürlich eine große Bürde, jetzt dort zu übernehmen. Weil so einen wie ihn werden sie, glaube ich, so schnell nicht wiederfinden.
Blick voraus, wir warten noch auf die Bilder, die es nach dem Spiel gegeben hat oder auch noch geben wird. Macht er Pause? Hat ja. Der FC Bayern sich auch von ihm eine Absage geholt?
Wir wollen ja die Bayern nicht noch mehr verärgern, deswegen nein. Also wir wollen jetzt mal Jürgen Klopp nicht zu der Absagenflut hinzugesellen, weil das Zitat hat ja auch sein Berater Marc Hosige bei uns gegeben bei Sky und hat nochmal betont, ganz klar, er macht wirklich ein Jahr Pause. Ich glaube, die Zeit wird er sich auch nehmen. Die große Frage ist, was kommt dann? Es gibt ehrlicherweise wahrscheinlich in England keine Mannschaft mehr, die er trainieren wird. Dann bleibt für mich der Verband Bayern München. Eine Rückkehr zu Borussia Dortmund halte ich für ausgeschlossen auf der Trainerposition oder Real Madrid. Und 2025 wird spätestens ein Trainerposten frei bei den Königlichen. Boah, ich bin wirklich sehr gespannt. Kann mir aber schon vorstellen, dass die Bayern versuchen werden, 2025 alles zu tun, um ihn zu holen. Bundestrainer, das Ding ist ja jetzt erstmal vorbei. Nagelsmann hat bis 26 verlängert.
Oder kann es sogar sein, dass wir Klopp gar nicht mehr als Trainer sehen, weil er Gefallen an einer ganz anderen Rolle, an einem ganz anderen Lebensentwurf findet?
Nein, ich sehe vor allen Dingen das Problem, dass in England der Trainer auch zugleich Manager ist. Er hat also eine ganz andere Position, als das in Deutschland der Fall ist. Er muss zwar mit dem Owner vielleicht zweimal im Jahr essen gehen, aber ansonsten ist er eine dominante Person, die alles bestimmt. Diesen Status kann man in der Bundesliga kaum und schon gar nicht beim FC Bayern München erreichen. Mhm. Und deswegen ist die Frage, ob seine Personality überhaupt noch zum FC Bayern München passt. Denn er wird, auch in Mainz hatte er diesen Status. Ein Harald Strutz und Heidel sind ja nun sehr zurückhaltend gewesen. Und,
also so zugespitzt ist er den Bayern schon entwachsen.
Nicht kompatibel mit der Gesamtstruktur des Vereins, des FC Bayern, mit vom Tegernsee bis zur Säbener Straße. Das kennt er nicht mehr, so wie er in Liverpool hat arbeiten können oder wie in England doch die meisten Trainermanager arbeiten. Und das sehe ich als problematisch an.
Also nicht in Einklang zu bringen, um das mal einmal sozusagen noch so reinzuwerfen. Wir warten auf die Bilder, sprechen währenddessen über Bayer Leverkusen, dachte ich, aber im Live-Betrieb sehen wir genau diese Bilder, die jetzt live entstehen. Also Jürgen Klopp verneigt sich, geht durch das Spalier und wir lassen das jetzt vielleicht gerade mal kurz so auf uns wirken. Tatsächlich, wenn ich es eben richtig verstanden habe, sind das jetzt die Live-Bilder. I never walk alone. In Anspielung auf We'll Never oder You'll Never Walk Alone. Thank you. Er wirkt sehr gelöst, finde ich. Ne? Jetzt gar nicht so ergriffen bis zum jetzigen Zeitpunkt, sondern einfach, Rena, im positiven Sinne erfreut, gelöst, entspannt, genießt es.
Soll er auch. Ich meine, er hat die Entscheidung ja relativ früh auch getroffen. Ne? Er hat sie zu, glaube ich, einem sehr guten Zeitpunkt getroffen. Und von daher ist das jetzt einfach den Lohn, den er sich absolut verdient hat. Er wird da ja fast schon religiös verehrt. Ich war letztes Jahr in Neapel, da waren die Wände auch voller Maradona-Graffiti. Und ich glaube, wenn man jetzt durch Liverpool geht, sieht das ähnlich aus. Also er ist einfach unmenschlich fast schon. Also es ist eine religiöse Figur. Und auch wenn er jetzt geht, wir haben über das Gefühl gesprochen, das Gefühl, das wird bleiben. Und von daher ist er jetzt vielleicht als Trainer nicht mehr an der Seitenlinie. Aber er wird natürlich als Gefühl Jürgen Klopp immer mit diesem Verein verbunden bleiben. Und das wird er, glaube ich, auch in diesem Moment merken.
Übrigens gibt, du kennst mich jetzt auch schon lange, Patrick, es gibt, du weißt, dass ich das Wort Gerüchte nicht mag, aber es gibt seit einiger Zeit, wird immer wieder mal ein Gerücht in den Markt gespült, was wir auch geprüft haben. Und es wurde mit den Worten Bullshit versehen, dass Jürgen Klopp einen Posten übernimmt im RB-Kosmos. Und es gibt gewisse Leute, die werden nicht müde, dieses Gerücht zu bedienen. Also Warten wir mal ab, vielleicht ist es auch die ganz unerwartete Reise von Jürgen Klopp in einem halben oder einem Jahr.
Gut, aber auf eine ganz andere Post. Das ist dann Zukunftsmusik, haben wir eben schon angedeutet, aber jetzt sind wir eben hier und jetzt. Also hier, Didi, darf er all das in Miniaturform offensichtlich bestaunen, was er für Liverpool geholt hat.
Ja, die Besitzer Tom Werner und John Henry aus Amerika natürlich extra eingereist. Das ist Billy Hogan, der Chief Executive, der den Verein leitet seit Jahren. Kenny Dalglish daneben und... Aber sowas, ich glaube, sowas, so eine Geschichte wird es im modernen Fußball nicht mehr geben. Ich glaube, das wird es auch so schwer machen, ihn noch mal im Verein zu sehen. Weil er natürlich alles, was er jetzt machen kann oder was er angeboten bekommt, mit dem FC Liverpool misst. Und ich glaube, für einen Verein, ich kann mir schwer vorstellen, ihn beim anderen Verein zu stehen, weil was soll nach diesen Bildern noch kommen?
Also wie fühlt er sich jetzt im Moment?
I'm completely surprised. I thought I'm already in pieces, to be honest, but I'm not. I'm so happy. I can't believe it.
Er ist einfach glücklich.
I'm so happy about you all, about the atmosphere, about the game, about being part of this family, about us, how we celebrated this day. It's just incredible. Thank you so much.
Es ist einfach unglaublich und er bedankt sich sehr, sehr herzlich.
You've seen so many of the flags that they have made for you. The singing was almost permanent throughout the whole game today. So many famous games here over the days and the nights. If there was one that you could go back to, which one would it be? Which game here?
One of the City games we drew.
Also eines der Spiele gegen City würde er möglicherweise gerne nochmal spielen.
No. No, the atmosphere is absolutely great. Thanks for ignoring my request to not sing my song completely since weeks. Yeah. So.
Na Didi, das, könntest du es jetzt mitsingen, den Jürgen Klopp Song?
Nee, aber er hat sie gebeten, dass sie die letzten sechs Wochen den Song nicht mehr singen, aber sie haben ihn, glaube ich, vor dem Spiel schon mal gesungen, als er kam. Und das macht ihn ja raus, dass er sich nicht in den Mittelpunkt stellt, dass er immer die Spieler in den Vordergrund stellt. Und wenn man sieht, dass kein einziger Fan hier das Stadion verlassen hat, also das ist schon einmalig.
Ja, und man sieht ja auch, hat man eben auch gesehen, die Spieler Van Dijk beispielsweise, also wie viel Anerkennung allein in diesen Blicken lag, ne? Das war mein Gefühl.
Er hat natürlich viel auch zu dem gemacht, was sie jetzt sind.
Ja.
Wir haben ihn letztes Jahr erlebt auf der Bayern-Reise in Singapur. Da gab es ein Testspiel Liverpool gegen Bayern und es war... eine okay Stimmung. Bayern hat ein bisschen was dafür getan, die Liverpool-Spieler. Aber als Jürgen Klopp in dieses Stadion kam in Singapur, es gab keinen größeren Helden auf dem Platz. Jürgen Klopp war der absolute Superstar. Und das sind zum Beispiel Bilder, die werde ich nie vergessen.
Aber ich möchte zu bedenken geben, wir haben eine Gesamtentwicklung, die Gefühle in den Stadien ganz stark nach vorne bringt. Ich habe die Verabschiedung gestern gesehen von Rode und Hasebe. Das war eine ähnliche Situation, nicht ganz so krass. Ich habe die Verabschiedung von Reus gesehen im TV. Die Menschen sind ein bisschen auf der Suche nach Gemeinschaftlichkeit, ein bisschen Gefühl, ein bisschen Sehnsucht. All das, was man vielleicht im Berufsleben, im Vereinsleben, was es da nicht mehr gibt,
aber das
finden
Sie
wieder.
Herr
ich finde das als sehr schön. Die Tendenz geht wirklich stark in diese Richtung. Ich habe ja in 30 Jahren Bundesliga viele Spieler verabschiedet. Da gab es Blumenstrauß und da gab es Beifall und so weiter. Aber solche Feiern und solche Veranstaltungen haben doch erst in neuerer Zeit gezeigt, dass die Menschen auf der Suche sind nach Gefühlen.
Ja, vielleicht auch, weil es diese Persönlichkeiten in diesem Maße nicht mehr so gibt, gefühlt. Und dadurch die da sind, umso mehr dann in den Vordergrund treten.
Ich glaube, das, was Herr Bruchhagen meint, ist das Gefühl der Loyalität. Ich glaube, das ist das, was alle Spieler, ob das Marco Reus war, der ja durchaus die eine oder andere Möglichkeit hatte, zu einem größeren, vermeintlich größeren Verein zu wechseln. Das ist bei Hasebe und Rode genauso gewesen, die treue Anhänger und
Patrick
Spieler.
Patrick Herrmann bei Gladbach
genau
beispielsweise,
das Toni Janschke. Also wir können das weitermachen. Und ich glaube, das ist das Gefühl, wo wir Fußballfans oder fußballbegeisterten Menschen ja nach lechzen, nach der Treue und der Loyalität, weil das verbindet uns ja dann irgendwie auch, ne? Irgendwie die Liebe für einen Verein. Und das ist natürlich vielleicht eine fußballromantische Sicht, die diametral gegenüber diesem Fußballgeschäft steht. Aber wir merken es ja durchaus, dass die Leute danach lechzen und dieses Gefühl vermissen, weil es in dieser Form nicht mehr so häufig vertreten ist im modernen Fußball, wo man ja eigentlich jede Saison nicht nur einen Blumenstrauß übergibt, sondern 6 bis 7.
Ja? Ja, aber Klopp ist ja vielleicht genau das Beispiel dafür, dass man diese vermeintlich gegensätzlichen Pole ja miteinander verbinden kann. Mhm. Also diese Romantik, das Business. Das Business funktioniert übrigens nur, wenn es die Romantik gibt, aber das nur nebenher. Aber das Bedürfnis auch nach dieser ehrlichen Romantik und die Loyalität, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Bei Klopp, Mainz, Dortmund, Liverpool, das sind letztlich nicht nur, das sind die Stationen.
Ja, und Jürgen Klopp hat vor nicht allzu langer Zeit mit Liverpool eine Phase gehabt, da waren sie im Abstiegskampf. Ja. Und alle haben die Nerven bewahrt. Bei Bayern wäre er 3-mal entlassen worden. und wenn man das jetzt mal vergleicht, Jürgen Klopp, wie gesagt, nochmal, der ist jetzt nicht 9 Jahre Folge Serienmeister geworden. Thomas Tuchel ist 1,5 Jahre da. Schafft man es überhaupt nicht, eine Verabschiedung hinzubekommen, weil man irgendwie noch hofft, dass er doch noch bleibt. Boah, also da liegen schon echt Welten dazwischen.
Ja, und davon lebt ein Verein, von der Identifikation. Also wenn du dir die erfolgreichsten Mannschaften anschaust, schaust du jetzt Real an, da sind 50 Spieler dabei, die seit 7, 8 Jahren dabei sind. Schau dir Liverpool an. Also Van Dijk ist ziemlich früh gekommen, Fabinho war bis letztes Jahr da. Das sind auch Spieler, die jetzt seit 5, 6, 7 Jahre diese Reise mitgegangen sind. Und davon lebt ja ein Verein. Und deswegen bei allem Kommerz darf man natürlich das als Vereinsverantwortlicher auch immer nicht vergessen. Dass natürlich kannst du jedes Jahr 8 Spieler holen und 8 gehen lassen. Nur wenn du Substanz haben willst, dann gehört Identifikation dazu. Und dann brauchst du halt auch Leute, die länger im Verein sind.
Stichwort Loyalität, die hat auch Xabi Alonso bewiesen. Er hat den Avancen der Bayern, wenn es sie denn in dieser Form gegeben hat, und es hat sie wohl auch gegeben, widerstanden, wird bei Bayer Leverkusen bleiben. Und gestern gab es, auch das waren sehr, sehr schöne Bilder, die Feier von Bayer Leverkusen. Lohn für eine fantastische, für eine vielleicht einmalige Saison. Radetzky mit der Schale. Die Bayern haben den Salat, also einmal wollte ich es jetzt unterbringen, auch wenn es nicht so richtig originell ist. Also Bayer Leverkusen mit einer großartigen Saison, 18 Punkte vor den Bayern, 17 vor dem VfB Stuttgart. Ungeschlagen, Heribert, ist Xabi Alonso Beispiel dafür, welchen Einfluss ein Trainer auf ein Team haben kann und hat?
Unbedingt muss es so sein, denn der Tabellenplatz, als er den Verein übernommen hat, und der heutige Tabellenplatz und die heutige Entwicklung, er hat diese Spieler entwickelt. Alle hat er sie entwickelt. Und ich erinnere mich gerade daran, Radetzky, der Kapitän, als er zu uns kam, das erste Gespräch mit ihm geführt habe.
Zu Eintracht Frankfurt,
richtig, ja. Da war er völlig verunsichert, ob er gut genug sei für die Bundesliga. Er wollte gerne kommen, aber er hatte Angst vor der Bundesliga, ob er gut genug sei. Und er hat auch diese Entwicklung genommen. Und von anderen Spielern müssen wir nicht sprechen. Es ist eine Augenweide, Frimpong, Wirtz. Ich könnte noch 5 Andrich, die alle besser geworden sind. Das ist die Handschrift eines Trainers. Da kommt man nicht umhin, das zu sagen.
Erstmal Glückwunsch an Radetzky, dass er die Meisterschale richtig gehalten hat. Das hat ja die Hälfte der Mannschaft gestern nicht so richtig hinbekommen. Florian Wirtz,
Sie können ja noch wachsen über die nächsten Jahre.
Ich wollte es gerade sagen, Sie haben ja vielleicht nächstes Jahr, wenn die Bayern so weitermachen, dann haben Sie ja vielleicht nächstes Jahr nochmal die Chance.
Herr Bruchhagen hat schon vor Wochen geäußert, dass hier. Leverkusen, ja, hier.
Hier in der Sendung.
Dass bei Leverkusen Favorit sei für die neue Saison.
Ja. Und da kann der FC Bayern machen, der kann im Transfermarkt machen, was er will. Ich bleibe dabei, Leverkusen ist sogar großer Favorit, auch im nächsten Jahr.
Das Spannende an Xabi Alonso ist ja, dass er eine Art Spielertrainer ja auch ist. Mhm. Ne? Also er hat mitgekickt, wenn man mit den Jungs mal ein Interview geführt hat, dann meinen sie, der läuft teilweise mehr als wir so. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass er ja als Spieler so fantastisch war, eine große, große Reputation hatte. Granit Xhaka, Florian Wirtz, die ganzen Jungs haben ihn ja sozusagen, wurden Fußball sozialisiert, als Xabi Alonso seine Prime hatte. 2010 mit Spanien, Real Madrid, Bayern, so. Die haben den in der Blütezeit seiner Spielerkarriere wahrgenommen. Das heißt, er hat die Kabine betreten und hatte damit natürlich schon ordentlich Reputation. Der brauchte wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Er hat natürlich in seine Werkzeugkiste richtig gute Werkzeuge bekommen. Also Simon Rolfes, das darf man aus der ganzen Geschichte nicht rausnehmen. Ja? Also alle Transfers, ob das Grimaldo, Granit Xhaka, Boniface und so weiter und so fort, alle haben irgendwie funktioniert. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, das Kollektiv. Klar, du hast den Quarterback Granit Xhaka so ein bisschen als Anker in der Mitte. Und sonst hatte ich eher das Gefühl, gerade in der Rückrunde, das Kollektiv ist stärker als der Einzelne. In der Hinserie hat er ja nicht so viel rotiert. Da hat man schon gedacht, um Gottes Willen, jetzt kommt der Afrika-Cup und dann schauen wir mal, was da mit Bayer Leverkusen passiert. Und das ist ja auch irgendwie ein bisschen sein Vermächtnis, dass er dieser Mannschaft und auch Kaderplatz 17, 18 seine Idee von Fußball vermittelt hat. Und dementsprechend, wenn die Leute von der Bank reinkamen, Stanisic zuletzt, ja, alle haben funktioniert, weil das Gerüst so klar war, dass du gar nicht quasi Fehler machen konntest. Und das ist auch eine sehr, sehr einzigartige Gabe von ihm, glaube ich.
Aber Leverkusen hat, wenn ich das mal sagen darf, sie hat natürlich auch den Mut, ihn zu holen. Also sie haben in dem Trainer Xabi Alonso, der ja vorher...
Fernando Caro muss genannt werden in dem Zusammenhang, der sicherlich in Leverkusen für Alonso großen Stile geworben hat.
Ja, und Simon Rolf ist ja genauso. Also es hätten ja auch andere Vereine den Trainer Xabi Alonso ziehen können. Aber sie haben in ihm was gesehen. Und da sieht man, wenn man in einem Trainer was sieht, dann muss eben auch einem Sportdirektor oder Sportvorstand Vertrauen geschenkt werden, zu sagen, hey, pass auf, du siehst etwas in diesem Trainerkandidaten, lass es uns machen.
Und er scheint einfach eine geborene Führungspersönlichkeit zu sein, der auf eine unauffällige, unaufgeregte Art diese Mannschaft anleitet.
Ein bisschen und Glück muss man ihm auch unterstellen.
Auch Glück, Herr Reberts.
Ein Spieler wie Wirtz, dass der plötzlich vom Himmel fällt.
Aber der war auch vorher schon da, der Spieler. Und er hat 17 Punkte Vorsprung auf Stuttgart. Und da muss ich sagen, da tue ich mich schwer, von Glück zu sprechen. Also wenn ich dir da einmal
ein
ganz
bisschen,
hart widersprechen darf.
Ein bisschen.
Und wir wollen jetzt mit wunderbaren Bildern enden sozusagen in diesem ersten Part. Didi, wie oft hast du dich von den Fans feiern lassen vor the Kop? Weil genau diese Bilder werden wir uns jetzt noch mal anschauen von Jürgen Klopp.
Selten. Also in England ist es ja so, du bedankst dich bei allen Fans und dann gehst du in die Kabine. Also dieses Spiel mit den Fans gibt es ja so nicht. Das
hat Klopp auch mit eingeführt, ne?
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also das einzige Mal war nach dem Champions League Halbfinale gegen Chelsea im Rückspiel, als wir ins Finale eingezogen sind, als wir eine halbe Ehrenrunde oder Ehrenrunde gedreht haben. Aber, und natürlich nach dem letzten Spiel, da bedankt man sich immer für den Support über die ganze Saison. Aber das sind natürlich Szenen, die hat, glaube ich, selbst das Stadion an der Anfield Road noch nicht gesehen.
Also er wirkt einfach super, super glücklich, ganz bei sich. Bisschen entrückt auf positive Art, Lena.
Ach, ist doch herrlich. Also ich finde, es ist wahnsinnig authentisch.
Ja, total.
Also er strahlt einfach über sein ganzes Gesicht, weil er ganz genau weiß, und das betone ich auch nochmal, diese Geschichte ist vielleicht auf dem Papier zu Ende, aber sie ist nicht im Herzen zu Ende. Und das wird er wissen und das werden die Fans wissen und deshalb einfach genießen.
Gut, mit diesem wunderbaren Schlusssatz machen wir ein ganz kurzes Päuschen und melden uns gleich wieder. Und dann sprechen wir unter anderem über die unendlich wirkende Trainersuche des FC Bayern München. Gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, haben uns eben natürlich auch nochmal über die Bilder von Jürgen Klopp unterhalten, bevor wir über die Bayern sprechen. Didi, ganz kurz nochmal deinen Eindruck, kann Klopp das schon fassen, was er da erlebt?
Ja, ich glaube es nicht und seine, er ist jetzt erstmal happy, weil das ist jetzt vorbei, das ist ja irgendwo vielleicht auch eine Befreiung, weil es ist ja ein Riesendruck, wie Plätti gesagt hat, jeden Tag die Pressetermine und alles. Aber ich glaube, richtig realisieren, was da jetzt die letzten 8, 9 Jahre passiert ist. Weil du hast im Sommer mal 3, 4 Wochen frei, aber du bist ja jeden Tag am Trainingsgelände, alle 3 Tage spielst du hast ja gar keine Zeit nachzudenken. Und ich kann mir vorstellen, dass es schon ein paar Tage oder vielleicht eine Woche dauert, dass er dann in Mallorca sitzt und sagt, was ist denn da eigentlich passiert die letzten 9 Jahre? Das kann ja gar nicht wahr sein, weil wenn du einen Film machst und sagst, da geht ein Trainer in die Arbeiterstadt, ein Deutscher noch dazu in England und gewinnt alle Herzen, dann sagst du, ja, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Das war etwas Unsinn jetzt. So ist es mit ihm passiert. Deswegen wird es mit Sicherheit einige Tage dauern, bis er das alles realisiert, was da jetzt passiert ist.
Jetzt sprechen wir über einen Trainer, der in England auch sehr erfolgreich war. Thomas Tuchel, Champions-League-Sieger unter anderem mit Chelsea. Aber bei den Bayern ist es nicht so gut gelaufen, wie wir alle wissen. Gab zuletzt auch noch mal eine Wendung in der Trainerfrage, nämlich die Überlegung, Tuchel möglicherweise ja doch zu behalten, die Tuchel dann selber abgeräumt hat. All das wollen wir gleich besprechen und zunächst aber auch aufs Sportliche gucken. Denn das letzte Spiel gestern von Thomas Tuchel bei den Bayern, Vinkovic-Čanić, geriet auch nicht so, wie es sein sollte.
Ein letztes Saisonspiel. Ein Ende mit vielem, was dazugehört und dann doch wieder mit allem, was nicht dazugehören sollte. Nach gutem Beginn das, was schon so oft passiert ist.
Haben Sie mittlerweile
einen Ansatz von Erklärung für diese Unfall?
Habe ich, aber nichts für die Öffentlichkeit.
Hat das was mit der Einstellung zu tun?
Nein, nein, nicht. Ja, wenn das so oft passiert, ist ein klares Muster. Das kennen wir, das ist angesprochen, aber nicht vor der Kamera.
Schlafmützigkeiten, haarsträubende Fehler, nichts, was leicht zu erklären wäre, zum Abschluss einer für den Gewohnheitsmeister schrecklichen Saison eine große Lehre und nicht viel mehr.
Ich will wirklich raus aus dieser Saison und rein in die neue.
Wer aber dann die Mannschaft führen wird, völlig unklar, tatsächlich immer noch. All die Namen, all die Absagen und erfolglosen Anwerbeversuche. Und dass dann auch noch der Trainer dankend ablehnt, der noch als Bayern-Trainer unter Vertrag steht, seit Februar aber weiß, dass er zu Saisonende den Job verliert, spottet eigentlich jeder Beschreibung.
Waren Sie eigentlich mal kurz davor, Ja zu sagen?
Wenn man nochmal in Verhandlungen einsteigt oder das nochmal auch zulässt, für eine 180-Grad-Wende nachzudenken, dann muss schon ernst gemeint sein. Ja.
Ging es denn wirklich nur um die Vertragslaufzeit?
Es ging gar nicht um Überzeugen, es ging gar nicht um Umstimmen, das ist nicht ein Punkt gewesen. Wir haben über die ganze Thematik, über die ganze Situation gesprochen, die ist ja doch viel, viel, vielschichtiger als nur ein Punkt und dementsprechend war das dann auch kein großes Thema.
Wann hat Tuchel Ihnen gesagt, dass das nichts wird?
Ich habe das schon länger gewusst.
Heißt?
Dass ich schon länger gewusst habe.
Aber selbst jetzt sprechen Sie in München nicht unbedingt mit einer Zunge.
Ich glaube, ab Mittwoch hat er es gewusst.
Warum Tuchel nicht zum Verein passte oder der Verein nicht zu Tuchel, scheint nicht so einfach zu beantworten.
Vielleicht war der fit. Ich versuche auch nur Ergebnisse zu interpretieren. Irgendwie nicht so gut mit uns als Mannschaft. Vielleicht hätte man andere Spielertypen gebraucht. Vielleicht hätte der Trainer was anders machen müssen. Keine Ahnung.
Vielleicht hat es dann doch an anderer Stelle nicht gepasst und die teils geringschätzigen Äußerungen des Vereinspatrons Hoeneß haben womöglich doch mehr kaputt gemacht, als alle zugeben wollen.
Hat er sich eigentlich explizit bei Ihnen entschuldigt?
Nee, muss er auch nicht, aber bin nicht nachfragend.
Wäre es nicht angebracht gewesen?
Ist okay, wir haben uns gesehen rund um das Real Madrid-Spiel. War wie immer ein sehr wertschätzender und höflicher Umgang, wenn wir uns sehen. Aber über die Sache haben wir nicht mehr geredet.
So verlässt der Fußballlehrer Thomas Tuchel ohne ein böses Wort in der Öffentlichkeit den FC Bayern.
Ich habe das mit voller Leidenschaft, voller Überzeugung und vollem Engagement gemacht und jetzt macht es bald ein anderer.
Und diesem anderen, wenn er denn endlich gefunden ist, möchte man viel Glück wünschen. Er wird es womöglich brauchen.
Mit großer Sicherheit sogar. Max Eberl hat ja auch gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Könntest du mit deinen Informationen das mit einem Namen erfüllen oder mit Leben füllen?
Nein, ich kann gerade keinen Top-Kandidaten nennen, der beim FC Bayern jetzt kurz davor ist, zu unterschreiben. Und ich wage auch zu behaupten, dass die Bayern selbst noch nicht wissen, wer der neue Trainer wird, weil man im Grunde genommen jetzt nach diesem gescheiterten Versuch, Thomas Tuchel umzustimmen, und dieser Versuch war sehr konkret. Er war konkret auf Papier niedergebracht, er war konkret in Worten, er war konkret in Verhandlungen. Er wurde allerdings nicht konkret geführt von allen Bossen. Man muss sich das vorstellen wie zwei Zugpferde, Eberl und Freund, die irgendwie versuchen, diesen Karren nochmal auf links zu drehen. Und hinten gab es dann eben doch noch den einen oder anderen Boss, wie zum Beispiel Uli Hoeneß, der nochmal die Bremse getreten hat, weil man hatte sich damit anfreunden können, mit Tuchel weiterzumachen. Es ging vor allem auch um die Vertragslaufzeit. Thomas Tuchel wollte bis mindestens 26 dann einen neuen Vertrag aufgesetzt haben. Dieser Wunsch wurde ihm nicht erfüllt, auch weil es eben Bosse gab, wie zum Beispiel Uli Hoeneß, die eine andere Vertragslaufzeit vor Augen hatten. Und dann fragt man sich, ja, warum ist dieser Thomas Tuchel eigentlich die ganze Zeit so am Lachen und am Strahlen? Ich glaube, das wird viel zu wenig hinterfragt. Ja, das liegt auch daran, dass Thomas Tuchel eine bombastische Summe an Abfindungskohle bekommt. Ihm wurde im Februar nach unseren Informationen ein unglaubliches Paket an Abfindung zugesagt, auch seinem Co-Trainer-Team.
Kannst du das mit einer Zahl grob?
Das liegt weit bei über 10 Millionen Euro. Und wir haben auch die Information, dass ihm zugesichert wurde, dass er den Verein ablösefrei verlassen kann. Also das muss man sich ja jetzt vorstellen. Ein Thomas Tuchel, der bereit gewesen wäre zu bleiben, der übrigens auch viele Fehler gemacht hat, das weiß er auch, wird den FC Bayern verlassen. Da wird es wieder um über 10 Millionen Euro Abfindung geben. Und die Bayern haben ja auch noch ein paar andere Abfindungskosten zu tragen. Plus sie lassen Thomas Tuchel ablösefrei gehen. Und das trifft einen FC Bayern dann auch doch schon hart. Also es sind unfassbare Dinge entschieden worden in letzter Zeit beim FC Bayern, auch ganz oben in der Vorstandsetage. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Wie siehst du das, Herr Robert?
Ich habe großes Verständnis dafür, dass man ein Jahr nach der Vorgeschichte, dass das Verhältnis eben sehr ambivalent war. Es ist richtig und auch verantwortlich richtig, höchstens einen Einjahresvertrag zu machen. Denn man weiß doch nicht, wie es ausgeht. Ich habe eigentlich immer nur Einjahresverträge mit Trainern gemacht, um die Vertrauensbasis zu erhärten. Da kann man auch mit Fee 3-mal verlängern oder mit Funk, glaube ich, 5-mal verlängert. Ist doch ein wunderbares Gefühl, mit einem Einjahresvertrag einen Trainer auszustatten. Dann hat man trotzdem großes Vertrauen zu ihm. Und da handelt der FC Bayern verantwortlich, wenn er nicht zu einem langfristigen Vertrag nach der Vorgeschichte, die hier stattgefunden hat, sich nicht zu einem langfristigen Vertrag durchringen kann. Voll verantwortlich aus Sicht des Vereins.
Da habe ich ehrlicherweise eine etwas andere Meinung zu, wenn man Thomas Tuchel diesen Prozess vor Wochen fokussiert hätte, Thomas Tuchel umzustimmen, dann meinetwegen. Aber die Bayern waren jetzt nicht in der Pole Position. Denn die Thomas Tuchel-Lösung war die größte Notlösung aller Notlösungen. Und wenn du dich dazu entscheidest, also wenn du wirklich dich dazu entscheidest, in einem so transparenten Verein wie beim FC Bayern nochmal auf den allerletzten Metern nach 7 Absagen, denn die von Julien Lopetegui, die ist übrigens nicht mit einkalkuliert, weil die Info nur wenige haben. Die Bayern haben 2-mal bei Lopetegui angerufen, hat gesagt, nee, sorry, sei zu spät, ich gehe zu West Ham. Wenn du dann, also das muss man sich ja wirklich vor Augen führen, wenn du dann auf die Idee kommst, nochmal Thomas Tuchel umzustimmen, dann müssen die Bayern sich doch in einem Vorstandsbüro zusammensetzen, so, Max, du bist jetzt der Mann, du machst das. Was braucht der Tuchel, damit wir ihn überzeugen können? Da kann ich doch nicht wieder rumeiern. Da sagt der eine, komm, wir haben ja einen Vertrag gehabt bis 25, aber den haben wir ja im Februar aufgelöst. Ich will aber nur, dass der bis 25 bleibt. Da sagt der andere, nein, wir machen ihm einen 2-Jahres-Vertrag. Da frage ich mich, was machen die überhaupt beim FC Bayern? Wer stimmt sich ab? Wer hat das Sagen?
Entweder was macht der CEO? Was Dresden?
Das frage ich mich auch. Und ich sehe derzeit keinen starken Vorstandsboss, Jan-Christian Dresen. Ich frage mich, wo er ist. Ich sehe ihn sehr, sehr oft weggeduckt. Und wenn ich habe das ja eingangs gesagt, du hast es ja vorgelesen. Ich frage mich ehrlich, was ist besser geworden seit der Entlassung von Salihamidzic und Kahn? Und Kahn wurde vor einem Jahr rasiert und kritisiert, weil er sich angeblich weggeduckt hat oder zu wenig gearbeitet hat. Ich finde nicht, dass es besser geworden ist. Im Gegenteil ist es noch viel, viel schlimmer geworden beim FC Bayern, weil auch überhaupt keiner stark gemacht wird von denen, die geholt worden sind, wie Freund, wie Eberl.
Ich halte es nach wie vor für verantwortlich, auch von Jan Dresen und von dem Vorstand des FC Bayern, hier nicht nach der Vorgeschichte, sondern dass man sagt, wir wollen weiterarbeiten, selbstverständlich, aber es muss sich herausstellen, dass unsere Zusammenarbeit erfolgreich ist. Und deswegen gehört es zur Verantwortung eines Vorstandes, eben nicht leichtfertig langfristige Verträge, die dann am Ende teuer sind, rauszugeben. Da habe ich eine ganz andere Betrachtensweise.
Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, wenn schon, also wenn du schon in dieses Risiko gehst, Tuchel dann doch wieder sozusagen an Bord halten zu wollen, dann hätte man sich schon vorstellen können, dass man auch ein Signal aussendet, wir wollen wirklich in Gestalt beispielsweise eines Vertrages bis 2026. Hattest du, Lena, den Eindruck, dass Tuchel wirklich mit dem Gedanken gespielt hat, hat es im Interview bejaht, zu bleiben?
Ich glaube schon. Und ich bin auch der Meinung, wie Plätti, dass es dann der FC Bayern sozusagen hätte Zugeständnisse machen müssen. Weil auf der anderen Seite ist es ja dann durchaus auch, es ist ein Stück der Selbstlosigkeit auch von Tuchel zu sagen, ihr habt mich eigentlich abserviert. Okay, ich bin jetzt aber nochmal gesprächsbereit, weil offensichtlich seid ihr in einer Notlage. Und offensichtlich hat sich der ein oder andere Spieler, so hört man ja, auch für ihn stark gemacht.
Das haben die Spieler gestern bei uns dementiert.
Genau. So, gibt zwei Betrachtungsweisen, wie immer. Und nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass man sich noch mal gesprächsbereit in Richtung Tuchel gezeigt hätte, wenn man mit der Kabine sozusagen einen weiteren Gegner gehabt hätte. Also da wird schon irgendein Gespräch in irgendeiner Form stattgefunden haben. Also es ist schon ein Akt der Selbstlosigkeit von Tuchel zu sagen, hey, okay, dann sprechen wir halt noch mal. Und wenn dann nun mal der eine rote Punkt für ihn war, wenn ich das noch mal mache, dann möchte ich eine Langfristigkeit haben, damit ich eben nicht, wenn es nicht funktioniert, wieder relativ schnell abgesägt werde, sondern ich möchte Zeit bekommen. Ich möchte Zeit bekommen, hier was zu entwickeln. Und das kann ich aus seiner Sicht auch nachvollziehen. Ich finde trotzdem, dass Heribert Bruchhagen da einen Punkt hat, natürlich, weil die Geschichte FC Bayern und Thomas Tuchel ist eine vorbelastete, ist eine mit einem riesigen Trekkingrucksack, nicht nur mit einem kleinen Rucksack, sondern dreistöckiger Trekkingrucksack. Ich weiß sowieso nicht, ob das gut gegangen wäre in dieser Kombination. Es ist ein Akt auch leider der sehr, sehr bedenklichen Lage der Bayern, dass sie da wirklich noch mal eine Rolle rückwärts gemacht haben in Richtung Thomas Tuchel. Weil da ist schon sehr, sehr viel passiert. Das ist ein sehr belastetes Verhältnis.
Das ist eigentlich der Wahnsinn.
Ich würde also das gerne einmal sehen. Ja.
Du musst dir das mal vor Augen führen. Das ist der Trainer, dem man vor 3 Monaten gesagt hat, dass er für nächstes Jahr nicht gut genug ist. Für diese Saison ist er gut genug, für nächstes Jahr ist er nicht gut genug. 10 Wochen vorgespult, stellt dieser Trainer Forderungen an die Bayern. Die haben sich in eine Position gebracht, wo der Trainer dem gesagt wurde, dass er nicht gut genug ist, dass sie nochmal zurückgekrochen kommen zu ihm und er sie im Schwitzkasten hat, er Forderungen stellt, unter denen er da bleibt. Und ihr habt beide recht, nur ich muss natürlich wissen, wenn ich mit dem spreche. Plätti sagt, die haben eine Abfindung ausgehandelt. Das heißt, wenn der jetzt ein Jahr geblieben wäre, das hätte im Umkehrschluss geheißen, dass der ein Jahr umsonst arbeitet. Der kriegt jetzt im Sommer dasselbe Geld, was er wahrscheinlich für das nächste Jahr bekommen hätte. Also da muss ich als Verein doch wissen, dass wenn ich den nochmal anfrage, dass ich sage, du Thomas, können wir nochmal sprechen? Da muss ich doch wissen, dass der mindestens ein Jahr mehr mag. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Und dann, wenn ich sehe, also dass die ganze Bayern-Führung einen überforderten Eindruck macht, ist ja ohne Frage. Nur wenn ich dann sehe...
Ganz kurz, sie überfordert?
Ja, natürlich.
Wen meinst du?
Die komplette, den Vorstand, die komplette Führung.
Bezogen nur auf die Trainerfrage oder insgesamt?
Nee, Trainerfrage. Ich kann sie ja nur nach der Trainerfrage beurteilen. Und wenn ich dann sehe, dass ein Christoph Freund sich ablichten lässt mit dem Berater von Thomas Tuchel am Fenster, dann muss ich doch wissen, wo die Fotografen stehen, ob das inszeniert war. Das weiß ich nicht. Ich will da niemand was unterstellen. Nur wenn ich mit dem Berater spreche, dann soll er zu mir nach Hause kommen oder der kommt durch die Garage und der fährt wieder durch die Garage, weil es niemand mitbekommen muss. Ja? Und die letzte Sache ist, wegen der Überforderung, was total untergegangen ist. Alfonso Davies hatte ein Ultimatum vor 2 oder 3 Monaten, ein Ultimatum bekommen für 10 Tage oder 14 Tage, dass er sich entscheiden muss, ob er den Vertrag unterschreibt oder nicht. Dann hat der Berater von ihm gesagt, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, das ist nicht fair von euch Bayern, weil wir wissen nicht, wer Trainer ist. Dann haben die gesagt, du unterschreibst einen Vertrag mit dem FC Bayern und nicht mit Tuchel oder mit wem auch immer, mit Rangnick oder mit Nagelsmann. Das lese ich letzte Woche, dieses Angebot steht noch. Ja, die Bayern brauchen sich doch nicht wundern, dass sie von der Öffentlichkeit zum gewissen Teil nicht mehr ernst genommen werden, wenn du einem Spieler ein Ultimatum stellst und dann 8 Wochen später, das heißt, naja, das Angebot steht noch, du kannst jetzt immer noch unterschreiben, weil wenn du jetzt halt irgendwo hingehst und zum Trainer sagst oder zum anderen Spieler, du pass auf, du musst dich jetzt entscheiden, dann sagt er, ja, ich nehme dasselbe Ultimatum, das ich beim Davies gestellt habe. Ich
würde jetzt einmal noch mal gerne zurückkommen zur Trainerfrage. Wir haben gestern unseren Sky-Experten Lothar Matthäus auch genau zu diesem Thema noch mal einvernommen.
Wir haben immer von Hollywood gesprochen, aber das ist ja noch eine Steigerung, was da zurzeit passiert. Man hat einfach keine Einigung im Verein und viele Absagen. Und ich habe mich gewundert, auch wenn Thomas das gemacht hat, dass er sich überhaupt angehört hat, weil ich gedacht habe, er hat seinen Stolz und es ist ja vieles gegen ihn gelaufen. Vor allem auch die Aussagen des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß noch mal vor 2,5 Wochen, kurz vor dem Spiel gegen Real Madrid. Und dass er sich überhaupt noch mit ihm am Tisch gesetzt hat, hat mich eigentlich schon gewundert. Ich gehe davon aus, er wollte einen längerfristigen Vertrag, nicht nur den Vertrag im Endeffekt, der bis 2025 ja gelaufen wäre, erfüllen, sondern er wollte was Längeres aufbauen und nicht sich so zu sehen, dass er für ein Jahr irgendwo so reingeschoben wird und dann die Königslösung gefunden wird. Und deswegen, wie gesagt, ist Bayern München weiterhin auf der Trainersuche.
FC Hollywood gesteigert, Herbert, von sagt Lothar Matthäus. Was sagst du?
Naja, das ist eine Formulierung, die kann man gebrauchen, ist im Augenblick auch treffend. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen rücksichtsvoll sein, auch gegenüber dem FC Bayern. Denn jeder Verein, jeder große Traditionsverein hat Krisen, hat Führungskrisen. Es kommt immer wieder mal vor. Immer meistens verbunden auch mit den sportlichen Erwartungen, die man nicht erfüllt hat. Und wenn der FC Bayern jetzt wirklich in einer strukturellen Krise ist, und das, was Didi sagt, ist ja offenkundig und das ist ja auch zu sehen, dann zeigt das einfach nur, dass der FC Bayern auch ein Traditionsverein ist. Und das tut der Gesamtentwicklung des Fußballs auch gut, dass nicht nur der VfL Bochum, Schalke 04, der HSV, alle Traditionsvereine durchlaufen schwächere und bessere Phasen. Und der FC Bayern erlebt jetzt eben etwas, was er 10 Jahre nicht erlebt hat.
Man ist es natürlich von den Bayern.
Finde ich ganz normal. Sie werden sich da rauskämpfen. Sie werden eine Lösung finden müssen. und sie müssen Entscheidungen treffen. Mit dem Trainer beginnt es, aber sie müssen auch innerstrukturell unbedingt an sich arbeiten. Genau. Und das wissen auch die Verantwortlichen.
Das ist halt die Frage. Genau darauf wollte ich hinaus. Also Tuchel hat gestern im Interview gesagt, Hoeneß habe sich nicht bei ihm entschuldigt. Man kann ja schon auch den Zusammenhang herstellen zwischen Hoeneß und der ganzen Trainerthematik. Hoeneß und die Kritik an Tuchel und seine Kritik an Tuchel. Welche Rolle spielt Hoeneß in diesem Gesamtzusammenhang? Der Mann, der diesen Verein über 30, 40 Jahre geprägt hat und dem es jetzt offensichtlich schwerfällt, die Zügel aus der Hand zu geben.
Also er tut sich sicherlich, die Verdienste von Hoeneß müssen wir nicht erwähnen, kennt jeder. Aber es ist kein gutes Bild aus meiner Sicht, wenn der Ehrenpräsident auf den Platz geht und dort im Gespräch sich mit Tuchel in einer Phase der Krise dort ablichten lässt.
Gut, das ist schon ein bisschen her.
Das ist schon ein bisschen her, aber trotzdem, es ist für mich überhaupt ein No-Go, dass ein Funktionär auf den Trainingsplatz geht.
Aber gehen wir mal zu dieser Kritik von Hoeneß an Tuchel Richtung sozusagen Nachwuchsarbeit. Man hat Hoeneß eigentlich immer nachgesagt, er habe ein großartiges Gespür für das Timing solcher Dinge. Hat er das in diesem Punkt auch
bewiesen? Uli Hoeneß war immer schon emotional und ich habe auch den einen oder anderen Strauß mit ihm ausfechten müssen in der Bundesliga-Geschichte und da ist er nicht zimperlich. Und wenn der in einer solchen Talkrunde ist, bei der FAZ muss es wohl gewesen sein, dann gehen ihm schon mal die Gäule durch. Und dann kommt es zu Bemerkungen, die dann, wenn sie veröffentlicht werden, sicherlich nicht gut sind für den FC Bayern. Und vor allen Dingen für den bestehenden Vorstand nicht. Das ist ja das Problem. Ich möchte nicht, wenn ich in der Position von Herrn Dresen wäre, dann wäre ich not amused, wenn ich diese Interviews lesen würde.
Ich finde, man muss vielleicht bei Uli Hoeneß, ich stelle Uli Hoeneß sehr oft so vor, ich habe ihn jetzt auch viele Jahre lang erlebt, es gibt da dieses Bayern-Puzzle und es fehlt ihm das letzte Puzzleteil, wo er sagt, komm, wenn ich das noch finde, dann lehne ich mich ein bisschen zurück. Und das ist dieser Trainerposten. Und Uli Hoeneß hat, das darf man nicht unterschätzen, alles, was er sagt, und das wird mir auch intern bestätigt, das fällt mit Bedacht. Da fällt nichts ohne Konsequenz, ohne Strategie. Und ich glaube, er hat ein gutes Feingefühl immer noch dafür, wer auf der Trainerbank funktioniert und wer nicht funktioniert. Es ist bekannt, er war nicht 100% involviert in Nagelsmann geht, Tuchel kommt. Also hat er die Entscheidung nur danach mitgetragen, nicht davor. Und die Bayern hatten sehr schnell ein Gefühl dafür, mit Tuchel, das könnte eng werden. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, und der Punkt geht mir auch viel zu oft unter, wer hat denn eigentlich Thomas Tuchel entlassen? War es Jan-Christian Dresen an diesem Tag? Wir hatten die Exklusivmeldung, dass der Vertrag aufgelöst wird, als Dresen unten reinfuhr in die Garage und machte das Fenster runter. Ja, was ist jetzt mit dem Tuchel? Ja, schauen wir mal. Und zwei Stunden später war er entlassen. Und jetzt wird ja erzählt, Christoph Freund war nicht so richtig mit involviert in die Trainerentlassung. Der war aber damals Sportdirektor. Max Eberl hat damit nichts zu tun gehabt. Der war der designierte Sportvorstand, wo ich mich frage, hä? Max Eberl fängt im März an. Wer entscheidet denn, wer überhaupt Trainer bleibt? Und ich bin davon überzeugt, Max Eberl und Thomas Tuchel in einer funktionierenden Transferperiode mit klaren Kompetenzen und einem Sportdirektor Christoph Freund, das hätte funktioniert. Da frage ich mich, wer trifft beim FC Bayern?
Ja, und was glaubst du?
Ja, ich glaube, dass es unter anderem auch ein Alleingang war. Nicht nur ein Alleingang, aber maßgeblich auch gesteuert von Jan-Christian Dresen, vielleicht auch unter dem Druck von Rummenigge, von Hoeneß. Die Frage muss Jan-Christian Dresen mal beantworten, aber es duckt sich ja jeder weg. Es duckt sich jeder weg. Und ich glaube, dass die Bayern Thomas Tuchel in einer Phase entlassen haben, wo ein öffentlicher Druck herrschte, keine Not, ihn zu entlassen. Und den Satz lass mich noch gesagt sein. Du kannst doch Thomas Tuchel nur dann entlassen, wenn du wirklich weißt, wen du bekommst. Und sie haben Xabi Alonso nicht bekommen. Das ist für mich naiv. Und die Bayern müssen aufpassen, dass sie sich europaweit derzeit nicht lächerlich machen.
Versuchen wir mal vielleicht das Bigger Picture aufzumachen, weil ich glaube, Plätti hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt, dass man irgendwie gerade nicht das Gefühl hat zu wissen, wer richtig in charge ist. Also wenn wir uns die Bayern in den letzten 1,5 Jahren mal so ein bisschen wie so ein 5-Akt-Drama vorstellen, dann befinden wir uns gerade im 3. Akt, Höhepunkt. Im 4. und 5. Akt kommt es dann zur Katastrophe. Aber in dieser Katastrophe findet man eine Lösung, weil man das Problem erkennt. Es ist ein strukturelles Problem, weil ich glaube, dass Uli Hoeneß sich eigentlich aus dem operativen Geschäft zurückziehen wollte, gemerkt hat, dass das mit Brazzo und Kahn aber nicht so wirklich funktioniert hat, jetzt wieder nicht richtig loslassen kann und gerade so Zuständigkeitsbereiche miteinander vermengt werden. Der FC Bayern ist momentan ein Club der ganz, ganz vielen Stimmen. Da haben wir Uli Hoeneß, da haben wir Karl-Heinz Rummenigge, da haben wir Max Eberl, da haben wir Christoph Freund, da haben wir Jan-Christian Dresen. Das sind schon mal 5. Das ist zu viel.
Herbert Hainer
auch noch als Präsident. Also es ist ein kommunikatives Desaster. Es ist meiner Meinung nach keine klare Zuständigkeit, wer jetzt sozusagen die Macht hat. Und heraus kommt ein riesiges Chaos, was eines Rekordmeisters und eines internationalen Top-Clubs nicht würdig ist. Und ich glaube, es fing eigentlich, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, auch schon Carlo Ancelotti 2017. Dann gab es die Flick-Saison und klar, da war aber Corona. Seitdem ist quasi beim FC Bayern vieles in Schieflage geraten. Und ich glaube auch, es entscheidet sich natürlich über die Trainerfrage, aber es ist auch ein Mindset dahinter. Da sind wir wieder dabei, dass Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß der Meinung sind, ein Trainer hat bei den Bayern keine Zeit. Ich glaube, diese Denkweise muss sich ändern. Die ist veraltet, das ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Ein Trainer braucht jetzt Zeit, braucht einen Neuanfang, personell, strukturell. Es ist eine Zäsur. Und ich glaube, da müssen wir uns gar nicht so im Klein-Klein aufhalten, sondern da muss man das ganz große Bild aufhalten.
Ich sage dir voraus, dass man bei Bayern auch in Zukunft als Trainer nicht viel Zeit haben wird. Aber vielleicht wäre es sinnvoller, es anders anzupacken. Aber die Bayern sind natürlich einfach auch verwöhnt durch all die Erfolge, die sie über so viele Jahre hatten. Wie angekratzt ist aktuell jetzt schon die, ja, schon auch Max Eberl, der natürlich etwas übernommen hat, was er nicht in Gänze zu verantworten hat, aber der jetzt eben mitten im Geschehen ist.
Ja, auf der einen Seite können wir sagen, er ist der ärmste Hund, weil natürlich sehr viel Unruhe im ganzen Verein ist. Auf der anderen Seite hat er gewusst, wo er sich reinsetzt. Ja, und das war sein Wunsch, dahin zu gehen. Da, jetzt ist er da und jetzt muss er einen Trainer suchen. Ob er jetzt was gewusst hat, dass Tuchel geht oder Tuchel im Sommer verabschiedet wird, das weiß ich nicht.
Wie hast du seine Aussage interpretiert? Er habe das schon länger gewusst?
Ja, komisch, weil der Tuchel was anderes gesagt hat. Der hat ja gesagt, das war am Donnerstag oder vielleicht Mittwochabend, also ganz komisch. Und dann, was Blätti gerade sagt, mit der Aussage, das Beste kommt zum Schluss, da schürst du Erwartungen. Und ich glaube, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, diese Erwartungen zu schüren. Also du musst erstmal deinen Job machen und dann kannst du reden. Und deswegen habe ich das nicht ganz verstanden. Aber es ist also so, wenn Unruhe ist, wenn Misserfolg da ist, das ist wie in der Fußballmannschaft. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du rückst näher zusammen oder jeder fängt an, auf sich selbst zu schauen und schaut, dass er seinen Hintern rettet. Und bei den Bayern ist es im Moment so, dass jeder gegen jeden kämpft. Da ist keine Einheit, da wird nicht mit einer Stimme gesprochen. Jeder versucht, seinen eigenen Vorteil herauszuziehen. Jeder versucht, da seine Eitelkeiten zu befriedigen. Und noch ein Satz zu Uli Hoeneß. Der Uli Hoeneß hat weder bei Nagelsmann, als der entlassen wurde letztes Jahr, nicht interveniert. Es war ihm nicht ganz recht, aber er hat gesagt, macht ihr. Der hat jetzt dieses Jahr weder bei Nagelsmann noch bei Rangnick hat er eingegriffen. Der hat gesagt, wenn ihr denkt, das sind die richtigen Männer, macht. Er wurde jetzt befragt zu Tuchel, wo er diese Aussagen getätigt hat, ob er die tätigen hätte sollen, da kann man drüber streiten. Ja, da hat er wahrscheinlich das auch unterschätzt, aber er muss natürlich wissen, wenn er da auf einer Bühne sitzt, was das für eine Strahlkraft hat. Und selbst bei Tuchel hat er gesagt, wenn ihr das für richtig haltet, dann soll es an mir nicht scheitern. Und nur deswegen hat man dann diese Gespräche nochmal aufgenommen. Ob jetzt Tuchel das Interesse hatte zu bleiben oder nicht, das weiß ich nicht.
Das heißt also, das ist ja hochinteressant. Du hast Informationen, dass Hoeneß sich in Wahrheit etwas weniger einschaltet, allgemein annimmt?
Der lässt Eberl und Freund machen. Nur, jetzt hast du zwei Trainer geholt, oder nicht geholt. Du wolltest einen Alonso, gut, das hat sich schnell erledigt. Nagelsmann und Rangnick, die bekommst du nicht. So, und dann sag ich, weil die Leute sagen, weil es hat sich ja eine Anti-Hoeneß-Stimmung entwickelt jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und die Leute haben gesagt, der Uli macht alles kaputt hier. Der lässt die Leute machen. Der hat Kahn und Salihamidzic machen lassen. Bei Kahn hat er dann irgendwo erkannt, das funktioniert so nicht. Und hat
aber er hat auch ein Interview gegeben in der Süddeutschen, wo er dann moniert hat, Kahn habe sich nicht oft genug bei ihm gemeldet. Ja. Und deswegen sei das dann in dieser Form so nicht möglich. Also den Eindruck, dass Hoeneß sich tatsächlich in seinem Wirkungsbereich zurücknimmt, den entwickle ich nicht.
Ja, das ist ein Eindruck, den er gehabt hat. Dass er das über den Oliver Kahn sagt, das hätte sich meiner Meinung nach nicht gehört, weil man hat sich getrennt und dann muss man gut sein lassen. Ja. Oliver Kahn, sehr verdienter Spieler. Nur in der Trainerfrage jetzt hat er sich nicht eingemischt. Ja, und wenn ich als Aufsichtsratsmitglied und als Vater des FC Bayern, weil ohne den Uli wäre der FC Bayern nicht da, wo er ist, dann habe ich nicht nur das Recht, sondern dann hat er die Pflicht, was zu sagen, weil er sagt, jetzt, wenn ihr den dritten, vierten und fünften Trainer anfragt und der kommt wieder nicht, dann können wir den Laden bald zusperren, weil wir haben Sponsoren auf der ganzen Welt und jeder sagt, was ist denn bei euch los? Ja, und wenn du mal nach Manchester United schaust, die Leute lechzen danach, dass Ferguson mal was sagt. Das heißt, sie haben mit Hoeneß und Rummenigge haben sie zwei Leute, die den Verein zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind. Und wenn du diese Expertise hast, dann musst du die nutzen. Ja, und deswegen, der Uli hat da überhaupt keinen Einfluss, dass kein Trainer da ist, dass er ist allein das Resultat der sportlichen Führung, die es nicht geschafft haben, aus irgendwelchen Gründen,
aber
die Leute
Einfluss
zu überzeugen.
Einfluss hat er doch. Also wenn du sagst, er
hätte Einfluss, aber er nutzt sie nicht. Er lässt die Leute machen.
Jetzt würde ich gerne mal, deckt sich das mit deinen Infos?
Also bei Nagelsmann und Rangnick hat er sie machen lassen, Plätti.
Also er ist jetzt nicht mehr jeden Tag an der Sebener Straße, aber er ist über jeden Schritt informiert, sofern er informiert wird. Informationslage beim FC Bayern ist ja auch ein ganz heikles Thema. Wer informiert da überhaupt wen und wann spricht jemand mit wem und wann weiß wo jemand, wer kommt und wer nicht kommt. Also ganz heikles Thema gerade beim FC Bayern. Nach meinem Gefühl ist es so, dass Uli Hoeneß nach wie vor ein gehöriges Wort mitredet. Und er hat übrigens auch im Zitat in den letzten Wochen bestätigt, dass beim FC Bayern jeder weiterhin ein Mitspracherecht hat. Und wenn der eine sagt, den De Serbi, wer ist denn das überhaupt? Den kenne ich nicht, will ich nicht. Und fünf andere wollen den, De Serbi raus. Ne, und das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ein Max Eberl da hinkommt und sagt, Männer, passt auf, ich bin jetzt hier der neue Sportvorstand, da gibt es den Roberto De Serbi von Brighton, das ist der Italiener, der bringt vielleicht 6 Co-Trainer mit, aber das ist für mich der Mann der Zukunft. Ah, da muss ich mir doch mal anhören, was die Philosophie hinter einem möglichen Bayern-Trainer Roberto De Serbi ist. Bei Bayern ist es so, der Name wird vorgeschlagen, 2 kennen ihn nicht, dann ist er sofort wieder uninteressant. Und so war es. Roberto De Serbi war von Tag 1 ein Name, mit dem sich Max Eberl nach unseren Informationen sehr, sehr konkret beschäftigt
hat. Er hat ihn gestern, um es konkret zu machen, beim ZDF ausgeschlossen.
Ja, weil was ist denn passiert? Man hatte Xabi Alonso als absolute Wunschlösung. Alle Bosse wollten Xabi Alonso, das ist bekannt. Es gab danach 2, 3 Backup-Kandidaten. De Serbi war einer dieser Backup-Kandidaten. Es gab Gespräche. Da hat dann De Serbi jetzt auch vielleicht nicht ganz so überzeugt. Nicht alle Bosse sind drauf angesprungen. Das passiert. So evaluiert man in Gesprächen und so weiter. Aber dennoch gab es einen Namen, den Freund und Ehemann sehr, sehr hoch eingeschätzt haben. Und das war Roberto De Serbi, der jetzt kein Bayern-Trainer wird. Das hat Eberl bestätigt, das sind auch unsere Informationen aus dem Lager De Serbi. Wer es jetzt wird, ich bin gespannt. Arne Slot übernimmt in Liverpool, das ist eine Riesenchance, aber auch ein hohes Risiko, aber der hat nichts zu verlieren. Bei Bayern, jeder Trainer, der jetzt kommt, und ich behaupte, es gibt nur einen Namen, den würde sich kein Journalist auf der Welt trauen zu fragen, ob er die Haarlösung ist, das wäre Zidane. Alles andere ist für mich jetzt schon zum Scheitern verurteilt, tatsächlich. Wenn jetzt nicht Thomas Müller Spielertrainer wird.
Der Max muss das Recht des Handelns, das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Er ist ausgewählter Sportvorstand, für den Fußball verantwortlich und er muss sich jetzt gerade machen. Er muss jetzt eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung begründen. Das wird er auch tun. Aber irgendeiner muss sich jetzt den Hut aufsetzen und sagen, da geht es lang. Anders geht es nicht.
Muss er gegebenenfalls auch die Konfrontation mit Hoeneß und Rummenigge suchen?
Ist doch gar nicht notwendig unbedingt. Sondern er muss seine Entschlossenheit zum Ausdruck bringen und begründen seine Entscheidung. Und dann glaube ich nicht, dass da noch Störmanöver in irgendeiner Weise kommen. Dafür ist die Situation viel zu prekär.
Ja, aber es muss ja jetzt auch mal irgendwie dann einen Kandidaten geben, der es in irgendeiner Form, der dann auch wieder Konsens bzw. mehrheitsfähig wäre. Also
nein, es eben nicht mehr. Das Wort mehrheitsfähig zählt jetzt nicht mehr. Der Max muss sagen, ich bin die Nummer 1, ich bin gewählt worden, ich bin geholt worden. Wir machen es jetzt so. Er muss sie mitnehmen und sie informieren, aber er muss nicht nach Mehrheitsfähigkeit schielen.
Und da sind wir genau bei diesem Punkt. Zuständigkeitsbereiche klarzurren, das Machtvakuum. Wenn es tatsächlich so ist, wie Didi sagt, dass die Figur Hoeneß sich eigentlich zurückzieht und sagt, macht ihr mal, dann muss sich natürlich so eine neue Organisation, eine neue Hierarchie muss sich bilden. So ist es immer in Teams. Und dann muss jetzt einer vorangehen und sagen, so wird es jetzt gemacht. Und nicht 5, 6, 7 Stimmen, was wir jetzt momentan kommunikativ immer nach außen getragen bekommen, sondern dann muss einer sagen, so ist es jetzt und dieses Machtvakuum besetzen und dann vor allen Dingen auch nach außen eine Geschlossenheit zu transportieren. Und das ist ja auch immer das, wofür der FC Bayern jahrelang stand. Mir san mir. Wir sind ein Club, wo es menschelt. Und wenn alle anderen auf uns draufhauen, dann in der Vergangenheit sind dann immer Uli und Kalle nach vorne gegangen und haben gesagt, nee, so nicht. Und diese neue Position muss es jetzt wieder geschaffen werden, wenn der FC Bayern sagt, das ist Teil unserer DNA. Wir sind ein Verein, wo es menschelt, wo es eine starke Figur gibt, die geht voran. Und die muss jetzt halt mal gefunden werden.
Nee, aber genau das ist das Problem. Du sprichst von Hierarchie und genau die gibt es nicht.
Das meine ich ja.
Weil
genau, gibt
es nicht. Aus der Führungsriege keiner in der Lage ist, eigene Interessen hinten anzustellen für den Erfolg des Vereins. Da schaut jeder nur auf sich. Und genau das ist das Problem. Und ich habe das letzte Woche das Beispiel von Sebastian Kehl gebracht, der sehr enttäuscht war, dass er den Job nicht bekommen hat, den Lars Ricken jetzt übernimmt von Aki Watzke. Der hat das sportlich hingenommen. der gesagt, für den Verein, ich bin 20 Jahre hier, es hat mir sehr weh getan, aber spielt keine Rolle, Mund abputzen, es geht weiter für den Erfolg des Vereins. Und das ist bei den Bayern nicht der Fall, weil bei den Bayern im Moment jeder nur auf sich schaut. Und deswegen ist jetzt die Situation so, wie sie ist. Und nochmal zu Uli Hoeneß, ein Nagelsmann und ein Rangnick, die waren praktisch schon, die hätten nur noch in dieselbe Straße abbiegen müssen. Die haben ja beide schon mehr oder weniger zugesagt. Also willst du mir doch nicht erzählen, Blätti, dass die zugesagt hätten und dann hätte Uli gesagt, nee, den will ich nicht. Ja, die wären beide, wären zu Bayern München gekommen, wenn sie gesagt hätten, ja, wir machen das. Und aus welchen Gründen das immer gescheitert ist, weiß ich nicht. Aber der Uli hatte damit nichts zu tun. Und jetzt wird der Uli vorgeschickt und ist für alles verantwortlich, weil die Führungsriege mit Diederich, mit Dresen und mit Eberl und mit Freunden nicht in der Lage ist, einen Trainer zu überzeugen, hierher zu kommen. Das ist doch das Problem. Und dass ein Uli am Tegernsee sitzt, Und die Halsschlagader rauskommt, wenn er wieder hört, dass ein Trainer abgesagt ist. Das wäre beim Uli auch nicht passiert. Und vielleicht hätten wir zu so einem Gespräch mal den Uli Hoeneß oder den Karl-Heinz Rummenigge mitnehmen sollen. Dass der mal sagt, du pass auf, das ist unser Verein und wir wollen, dass du unseren Verein wieder dahin bringst, wo wir hingehören. Ja, und da musst du diese Leute mitnehmen. Und man hat mit diesen Leuten gesprochen und hat eine halbe Zusage. Und aus welchen Gründen? Kommen sie nicht. Das muss ja auch einen Grund haben. Warum aber ist das so?
Die Bayern sind einfach dermaßen zerrüttet und sie geben ein Bild des Schreckens ab. Es ist ein Pulverfass geworden. Und ich glaube, dass man in der aktuellen Gemengelage, dass sich natürlich viele arrivierte Trainer die Gedanken machen, macht es Sinn, im Schritt meiner Karriere jetzt zum FC Bayern zu wechseln? Will ich mir das wirklich antun? Wer ist denn überhaupt mein Backup? Wer verteidigt mich denn, wenn es mal schlecht läuft, wenn ich vielleicht mal mit Bayern kurz mal auf Platz 8 oder 9 bin, wenn ich wirklich diesen sagenumwobenen Umbruch dann endlich mal einleite? Jeder überlegt sich das kurz vor der finalen Zusage dann vielleicht doch nochmal. Und wenn ich das noch sagen darf, es gab einen Trainer, und das geht auch ein bisschen unter, der wirklich bereit gewesen wäre, zum FC Bayern zu wechseln. Und das klingt absurd, aber es war tatsächlich Oliver Glasner. Blieb lange im Verborgenen, da waren sie sehr weit, sie haben ein Angebot abgegeben an Crystal Palace. Aber auch da frage ich mich, wie wird das denn vorbereitet? Du musst doch vorher sondieren oder ein Gefühl bekommen, ob Crystal Palace mit dem Boss Parrish überhaupt in der Lage ist, Glasner gehen zu lassen. Und wenn ich das Gefühl bekomme, nein, dann gehe ich einen anderen Weg. Und so geht es von einem aufs andere. Und ich bin wirklich gespannt, wer am Ende Bayern-Trainer wird.
So, und jetzt nutze ich meine Rolle als Moderator und werde einmal noch versuchen, den Blick zu drehen. Nämlich Bayern München ist ein Verein, der eine ganz große Kraft auch aus sich selber heraus entwickeln kann. Und bei all dem, was wir jetzt erleben, vielleicht in der kommenden Woche, vielleicht in zwei Wochen, Heribert, einen Trainer präsentiert, auf den wir jetzt nicht kommen. Und wo dann alle sagen, wow, da haben die Bayern jetzt aber mal wieder ein Ding gelandet. Ist das vorstellbar oder glaubst du das im Moment nicht?
Nein, es muss ja eine Entscheidung her. Es muss ja geplant werden. Es muss die neue Saison vorbereitet werden. Das ist jetzt die Hochzeit. Die Spiele sind zu Ende und dann jetzt kommt die Europameisterschaft. Also es muss jetzt gehandelt werden und es muss eine Entscheidung fallen. Das werden die Bayern auch wissen. Und ich glaube, dass sie innerhalb der nächsten 10 Tage einen Trainer präsentieren werden. Das Retardierende, um bei dem Drama, beim Theaterstück zu bleiben, wir befinden uns im retardierenden Moment.
So ist es.
Und also kurz dann nicht also die auch Lösung, für die Nicht-Germanisten das verzögernde Moment, das dann den Spannungsbogen dann erhöht. Und
zack, ist die Lösung da.
Ja, und jetzt noch 2 Minuten, weil das auch wichtig ist, auch im Hinblick auf die Europameisterschaft. Manuel Neuer sah gestern, so ehrlich müssen wir sein, nicht gut aus bei 2, 3 Toren, bei 2 Pässen, bei einem Ball, den er nicht hat halten können. Neuers Verdienste aufzuzählen, ist überflüssig, er ist der vielleicht beste Torhüter in der deutschen, vielleicht sogar in der Geschichte des Fußballs. Und er hat nach seinem Comeback häufig überragend gehalten. Die Szene in Madrid haben wir vor Augen. Auch dort eigentlich ein super Spiel bis zum entscheidenden Fehler. Das ist Torwartschicksal. Und dennoch, Didi, ganz oder so sachlich wie möglich die Frage, muss man sich da schon Sorgen machen oder ist Neuer so stark, dass er das abschüttelt im Hinblick auf die Europameisterschaft?
Ja, das waren ja Fehler mit dem Fuß gestern. Also es waren ja 2 Bälle.
Hier hat er sich eben ein bisschen verschätzt bei dem einen Schuss.
Ja, aber da wäre, also da dachte er, da hat er sich verschätzt, aber da wäre ja, so wie ich das gesehen habe, eh nicht hingekommen. Nee, ich würde das nicht überbewerten. Das war hier, den muss er auf den linken Fuß spielen, den hat er schlecht gespielt, wollte er Doppelpass spielen. 10 Spieler nicht dabei, letztes Saisonspiel, es geht um nichts mehr, die Spannung ist raus. Ich würde das nicht überbewerten. Für die EM, glaube ich, würde ich mir da keine Sorgen machen. Aber natürlich musst du das von Woche zu Woche oder Monat zu Monat. Er ist jetzt in einem Alter, wo das schnell mal weniger sein kann. Hat ja diese Verletzung, wo die wenigsten gedacht hätten, dass er nochmal spielen kann. Aber für die EM würde ich mir keine Sorgen machen.
Kurz die Meinung der Runde.
Ich finde, es war ja nicht nur das Spiel. Ich habe jetzt nicht mehr die genauen Stats im Kopf, aber so, wenn man auf die Rückserie jetzt blickt, ist das jetzt nicht der allererste Moment gewesen, wo er ein bisschen gewackelt hat und wo er eben nicht dieses Selbstverständnis ausgestrahlt hat. Und trotzdem ist es ja so, er hat es in dieser nach seinem Comeback ja auch gezeigt, dass er trotzdem noch ein fantastischer Torhüter ist. Kann jetzt auch eine Phase sein. Aber wenn wir darüber reden, dass Julian Nagelsmann jetzt auch wieder so ein bisschen die Leistungskultur in die deutsche Nationalmannschaft bringen möchte, dann muss man sagen, ist er aktuell zumindest nicht auf seiner Prime, sondern eher ein bisschen weiter darunter. Aber das kann sich auch wieder anders entwickeln. Und er hat natürlich auch eine etwas gestelltere Abwehr jetzt vor sich mit Jonathan Tah und Rüdiger. Das kann er dann vielleicht auch noch mal motivieren und ein bisschen besser machen.
Aber noch der Beste. Hä? Aber noch der Beste.
Ja, das natürlich, aber ich glaube trotzdem, dass bei Manuel Neuer das Motto schon sein darf, weniger ist vielleicht etwas mehr. Ich erinnere an diesen ominösen Abwurf gegen Real Madrid. Muss er da gar nicht mehr machen. Der soll die Kiste sauber halten. Jeder weiß jetzt, dass er spielerisch top ist. Also er muss jetzt in den nächsten Wochen nicht mehr das Fußballrad neu erfinden.
Manuel Neuer ist eine Ausnahme. Es war ein Glück für den deutschen Fußball, dass Manuel Neuer eine solche Karriere hingelegt hat. Und ich habe auch Vertrauen, dass er bei der Europameisterschaft das beweist.
Und sollte auch im Tor stehen.
Unbedingt.
Herr Rebbe, dann sage ich jetzt mal, das war dein Schlussstatement. Wir machen noch weiter, aber du musst zum Flughafen. Wir haben heute eine etwas andere Sendezeit, ja, weil wir die zweite Liga davor hatten und auch die Premier League. Also Dankeschön.
Ich danke auch.
Frohes Restpfingsten. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben aber bitte noch bei uns, denn wir werden gleich uns unterhalten über das Thema Abstiegskampf und über den jetzt feststehenden Abstieg des ersten FC Köln. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und irgendwie lässt uns dieses Thema Bayern nicht los. Deswegen noch mal einen Satz oder auch zwei von dir zu den Kandidaten, Florian, die es nicht werden. Das ist ja momentan eine Liste, die sehr lang ist und fast das Who is Who des Trainerwesens abbildet.
Stand jetzt, denn es gab auch mal einen Zeitpunkt, da war Rangnick gar kein Thema und dann wurde er wieder eins. Stand jetzt sollen es nach unserer Information nicht werden. Zidane, Ten Hag, Flick, Mourinho und Lucien Favre.
Favre,
die Wege sind kurz zu Max Eberl. Beide kennen sich. Favre ist vereinslos. Ich bin kein Freund von Gerüchten. Wir haben heute Morgen den Hinweis bekommen, bitte Favre checken. Das haben wir getan. Dann wurde uns bestätigt, dass keine Gespräche laufen. So geht es den ganzen Tag. Und insofern kann sich morgen aber auch wieder ändern. Ich glaube, dass die Bayern mit ein, zwei Leuten im Gespräch sind. Wir sind in der Recherche, aber sie brauchen eine Lösung, weil es gibt viele Spieler, die wollen jetzt auch Klarheit. Unter anderem auch, das können wir auch sagen, bei Sky90 exklusiv. Es gibt einen Spieler wie Aslan Ultraoğlu, der würde gerne zu den Bayern wechseln.
Von Schalke.
Würde sich dann wieder zurückleihen lassen zu Schalke 04. Aber der sagt natürlich auch, ich brauche ein Gefühl vom Trainer. Sieht der mich vielleicht in ein, zwei, drei Jahren beim FC Bayern oder noch nicht? Das ist ja nicht nur Ultraoğlu, Kimmich, Sané, wie sie alle heißen. Die Bayern müssen aufs Gaspedal drücken.
Und Max Eber hat ja dementiert, dass es ein Italiener wird. Also können wir zu deiner Liste noch hinzufügen Massimiliano Allegri, Antonio Conte und halt Roberto De Serbi. Richtig? So,
ja.
Hat glaube ich, gesagt.
Inzaghi, Trapattoni.
Also können wir noch durchgehen. Ja. In Italiener wird es nicht.
Am Ende kommt Louis van Gaal.
Ja, unabhängig wer kommt, natürlich müssen sich jemand präsentieren. Und das ist natürlich auch, wenn du da reinkommst, das sind achtfache Meister, Weltmeister, zum Teil Champions League-Sieger. Da brauchst du natürlich schon ein gewisses Standing. Lena sagt vorhin, Alonso kommt in die Kabine. Natürlich hilft das, wenn du ein guter Spieler warst. Nur wenn du Unsinn erzählst, dann helfen dir die ganzen Erfolge auch nicht. Dann ist in einer Woche, 10 Tage ist das auch wieder vorbei. Aber Alonso hat halt beides. Und ich habe halt nur das Gefühl, es durch die ganze Diskussion, Blätti sagt, egal wer kommt, ist zum Scheitern verurteilt. So weit würde ich nicht gehen. Aber auf der anderen Seite, wenn sie diese Unruhe und diese Streitigkeiten und diese nicht mit einer Stimme sprechen und diese Gräben im Vorstand nicht beheben, dann ist es für den Trainer fast unmöglich. Und das hat ja den Tuchel auch zur Weißglut gebracht. Das waren ja viele Sachen, die er da schlucken musste oder mitbekommen hat, wo er wahrscheinlich auch vom Glauben abgefallen ist und gesagt hat, wie kann das bei Bayern München sein? Und die haben früher auch gestritten, der Hoeneß und der Rummenigge. Nur nach außen haben sie mit einer Stimme gesprochen. Ja, und das ist ja halt bei den Bayern im Moment nicht der Fall. Und es ist ein Machtvakuum. Da ist jetzt Zeit, dass mal einer reinspringt. Und da sind so viele offene Fragen. Das heißt, egal wer kommt, ich glaube, das wird unheimlich schwer.
Ja, also man kann abschließend sicherlich sagen, die Bayern müssen ersetzen, eine Troika, Hoeneß, Rummenigge und der leider verstorbene Franz Beckenbauer, alle zu ihren Glanzzeiten zusammen, das war schon einmalig. Das muss man einfach auch mal sagen. Und das zu ersetzen, ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Und die Bayern tun sich im Moment schwer damit. Aber ich habe das eben gesagt, dieser Club hat sehr, sehr viel Kraft. Mal schauen, ob er sie auch diesmal aufbringt. Dann auch vorrangig in der Trainersuche und bei der Lösung der Trainerfrage. Ganz andere Schwierigkeiten hat der erste FC Köln. Der musste gestern den 7. Abstieg der Vereinsgeschichte besiegeln. Man hatte noch Hoffnung, Frank Buschmann, aber die war in Heidenheim dann schnell zerstoben.
Am Samstag um 17.22 Uhr war es Gewissheit. Der erste FC Köln steigt ab, muss runter in die zweite Fußball-Bundesliga. In Heidenheim gab es wenig zu erben für die Kölner. Die Führung für die Gastgeber durch Dingchi in der 16. Minute. Nur 6 Minuten später wieder der erste FC Heidenheim, der noch von Europa träumt. Wieder Dingchi, 2:0. Timo Schulz war bedient. So hatte er sich die Anfangsphase im Spiel um die letzte Chance nicht vorgestellt. Und es wurde noch schlimmer, 36. Minute, 3:0, Sessa. Es deutete sich an, was am Ende Gewissheit werden sollte, auch wenn Steffen Tigges in der 64. Minute noch einmal verkürzte. Den Schlusspunkt setzte Jan-Niklas Beste für die Heidenheimer. Am Ende verliert ein seltsam passiver erster FC Köln mit 1:4 in Heidenheim und muss runter.
Definitiv nicht an der Aufstellung, sondern eher heute ein Stück weit, muss man ehrlich sagen, auch an der Einstellung erster Halbzeit. Wir haben, weiß gar nicht, ob es 30% waren aller Zweikämpfe in der ersten Halbzeit gewonnen. So kannst du kein Fußballspiel bestreiten, egal ob du mit Dreier, Vierer, Fünfer oder Achterkette spielst.
Also Glückwunsch natürlich zunächst einmal an diejenigen, die den Klassenerhalt geschafft haben, an die Mainzer. Bo Henriksen, auch er wieder ein Beispiel dafür, welchen Einfluss Trainer haben, hat die Mainzer gerettet. Gestern gab es das 3:1 in Wolfsburg. Union, da können wir vielleicht auch noch mal auf das entscheidende Tor schauen, hat sich auch gerettet in der Nachspielzeit gestern. 90+2 zunächst, der verschossene Elfmeter von Volland und dann Haberer. Mit dem Nachschuss der Siegtreffer gestern gegen die Freiburger und damit die direkte Rettung für Union Berlin, die am 34. und letzten Spieltag nochmal die Tugenden wiedergefunden haben, die sie eigentlich in der vergangenen Saison ausgezeichnet haben. Also zunächst gescheitert und dann der Schuss ins Glück, der die Zugehörigkeit zur Bundesliga auch in der kommenden Serie sichert. Und der VfL Bochum wird die Relegation bestreiten gegen Fortuna Düsseldorf. Zu sehen natürlich auch bei Sky kommenden Donnerstag das Hinspiel ab 20 Uhr bei Sky Sport Bundesliga. Aber die Kölner, Lena, müssen runter. Ich habe dich eingangs zitiert mit deiner These, ein Abstieg mit Ansage. Inwiefern?
Ich versuche mal eine kommunikative Brücke, weil wir ja gerade bei den Bayern waren. Nein, ich will natürlich nicht Bayern und den ersten FC Köln miteinander vergleichen. Aber was sie vielleicht doch miteinander verbindet, ist, dass es auch beim FC eine Art strukturelles Problem für mich war. Ich glaube, Steffen Baumgart hat aus diesem Kader, der eigentlich schon seit 2 bis 3 Jahren nicht mehr richtig Bundesliga-tauglich ist, überperformt. Also diese Mannschaft hat überperformt mit diesem wahnsinnigen Trainer, der vielleicht auch ein paar Punkte gedrückt hat, die du nicht rein sporttaktisch erklären kannst. Und dementsprechend hat das, glaube ich, den Verantwortlichen auch ein Stück weit ein gewisses Alibi gegeben. Läuft ja. Mhm. Ja. Der Kader wurde immer weiter kaputt gespart. Vorletzte Saison Modest und Özcan abgegeben, jetzt vor der Saison Skiri und den Leader Hector nicht wirklich kompensiert bekommen. Jetzt on top noch die Transfersperre, die natürlich auch noch ein wirklich schlechtes Licht auf die Verantwortlichen wirft. Und von daher glaube ich, ist das ein Abstieg, der die logische Konsequenz ist. Und es wird natürlich jetzt sehr, sehr spannend. Es ist noch nicht ganz klar, ob Timo Schulz überhaupt bleibt. Mhm. Ich glaube, er wäre der richtige Mann für die zweite Liga. Er kennt diese Liga, hat ja beim FC St. Pauli auch gute Arbeit geleistet. Und ich glaube, worauf sich der erste FC Köln jetzt ein bisschen besinnen muss oder wieder besinnen muss, sie haben nämlich eigentlich eine richtig gute Jugendabteilung, einen richtig guten Nachwuchs. Ja? Mhm. Marc Finkgräfe, Damien Downs, auch Florian Würz ist aus dieser Nachwuchsabteilung entsprungen. Mhm. Das haben sie so ein bisschen vernachlässigt. Ich glaube, damit hätten sie auch ein bisschen ihre Finanzen vielleicht anders aufstellen können, wenn sie da in der einen oder anderen Spielerfrage ein bisschen klüger agiert hätten. Und ich glaube, so kannst du auch vielleicht mit verdienteren Spielern wie Marc Uth und den jungen Wilden eine okaye Zweitligatruppe aufbauen. Wir reden nicht über Wiederaufstieg. Ich glaube, der FC muss eher darauf achten, dass sie nicht zum neuen FC Schalke 04 in der neuen Saison werden, wo sie lange irgendwie um den Abstieg spielen. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen was da, wo sie eine stabile Zweitligasaison machen werden.
Ganz wichtig natürlich, dass einige der Leistungsträger, gab ja schon zwei, drei, dann bleiben. Das besprechen wir gleich. Aber Didi, zunächst einmal noch kurz der Blick zurück. Du hast auch mit den Bochumern richtig gelegen gestern, weil du gesagt hast, die werden Schwierigkeiten bekommen. Das ist auch exakt so eingetreten. Warst du vom 1. FC Köln schlicht maßlos enttäuscht?
Ist eine Untertreibung. Also, du drehst das Spiel letzte Woche, da warst du platt. Ja? Und die Unioner waren natürlich selber schuld, in die Situation zu kommen, weil mit dem Punkt wäre Köln abgestiegen gewesen. Dann sind sie in Unterzahl und dann schießen sie in der 94. Minute das 3-2. Und das Stadion explodiert und da ist die Hölle los. Und dann fährst du nach Heidenheim nach dem Spiel, sagt der Trainer, nee, wir gewinnen dort. Und da müssen wir hoffen. Aber wir werden das machen und uns die Chance ermöglichen, dass wir Relegation spielen können. Dann fährst du da gestern hin und das ging ja, das war ja abzusehen. Also selbst vor dem ersten Tor, das war ja wie ein Freundschaftsspiel. Und wir haben ja die Fans gesehen. Und das ist ja ganz selten, dass eine Mannschaft absteigt, weil dann tut man sich doch zusammen und sagt, du, danke für die Unterstützung. Es ist so passiert, wie sie, aber wir haben alles probiert. Weil es gibt ja kaum eine Mannschaft, die im letzten Spiel nicht alles probiert, um das Schlimmste zu verhindern. Aber das war gestern der Fall. Und du hast die Fans gesehen, die haben das hoch letzte Woche und die sind ja da hingefahren mit 6.000, 8.000, haben wir, glaube ich, gar nicht so viele Tickets gehabt. Und die waren sowas von enttäuscht. Mhm. Und haben dann natürlich, sind dann auf die Spieler losgegangen, zu Recht oder zu Unrecht. Aber das war gestern, das war gar nichts. Und der Trainer hat es ja gesagt, also mit 30% Zweikampfquote kannst du nichts gewinnen. Du spielst bei einer Mannschaft, bei der es um nichts mehr geht, auch wenn sie jetzt in die Conference League möglicherweise kommen. Aber das war einfach enttäuschend. Und man muss über die Saison sagen, das war nicht genug. Sie haben sich letzte Woche die Chance noch erarbeitet. Da haben die Unioner auch mitgespielt. Aber man muss ganz klar sagen, dass sie verdient abgestiegen sind. Und ich habe etwas Sorge, dass sie nächstes Jahr unten reinrutschen. Also sie dürfen keinen holen. Sie kriegen auch einen sehr guten Torwart von Greuther Fürth zurück, den Nürbich. U21-Torwart, das ist eine Granate. Aber von den erfahrenen Spielern wird ein oder andere gehen. Chabot ist, glaube ich, auf dem Absprung.
Uth hat jetzt verlängert.
Ja, aber Uth
hat
war sich ja das ganze Jahr verletzt. Das ist ein hervorragendes Spiel, ich mag die Marken. Mhm. Aber der war das ganze Jahr oder die meiste Zeit verletzt. Ja, und dann sagt er, ja, ich will da ein Zeichen setzen. Naja, ein Zeichen wäre, wenn er mal 6 Monate spielen würde. Das wäre ein Zeichen. Ja? Weil im Behandlungsraum hat dir noch kein Spieler geholfen.
Jetzt geht es um die Spieler, die bleiben oder gehen. Also interessant oder einen Markt haben wir sicher, Schwäbe, der Torhüter. Wir haben gesprochen über Innenverteidiger Chabot beispielsweise.
Erstmal glaube ich, dass Köln aufpassen muss, dass sie nicht durchgereicht werden. Ich glaube, ich sehe eine große Gefahr. Und für mich ist Köln in der nächsten Saison ein ganz, ganz klarer Abstiegskandidat in der zweiten Liga. Sie waren für mich diese Saison schon Abstiegskandidat, weil sie ein grottenschlechtes Transferfenster hingelegt haben. Ohne Struktur, ohne Weitsicht, keine Qualität geholt, wenig Qualität geholt. Ich glaube nicht, ich glaube, dass das Zeitalter des, komm, wir sind jetzt 20 Freunde, wir bleiben alle beisammen, der Zug ist abgefahren. Die Transfersperre verbockt haben, sind immer noch im Lead. Das ist ein Riesenproblem bei den Kölnern. Jeff Chabot wird nach unserer Information zu 95% zum VfB Stuttgart wechseln. Ausstiegsklausel 4,5 Millionen. Wird noch ein paar Tage jetzt dauern. Justin Diehl, vielversprechendes Talent, jetzt nicht berücksichtigt von Schulz. Gab's schon mit Baumgart Theater, wird zum VfB Stuttgart wechseln, wird diese Woche nach unserer Info bekannt gegeben. Hübers hat eine Ausstiegsklausel, 3,5 Millionen. Davy Selke hat man schon im Transfer-Update, hat erste Angebote aus Saudi-Arabien und Italien vorliegen. Marc Uth, schöne Geste, aber er ist leider nicht spielfit. Leider Gottes, weil jetzt ein super Stürmer ist ansonsten. Ich glaube, die Mannschaft wird zerfallen.
Keins
kann ich noch nicht einschätzen. Aber es wird eine Frage der Qualität sein. Es tut mir leid für alle Kölner Fans, aber ich sehe da wirklich schwarz, weil diese Transfersperre, das hat es einfach auch so noch nie gegeben.
Finde ich einen berechtigten Punkt. Also wir können es ja gar nicht absehen. Ne? Was bedeutet das eigentlich? Sie können nicht agieren. Und ich glaube trotzdem, also ich bin jetzt nicht zuversichtlich, aber zumindest...
Also wegen Verstoßes gegen die Regularien so bei der Verpflichtung eines Nachwuchsspielers. Das haben wir schon mehrfach in dieser Sendung besprochen, aber nochmal in der Vollständigkeit.
Genau. Dem nahegelegt wurde, dass er einen Vertrag brechen soll. In England gab es Punktabzug. Also ich weiß nicht, im Nachhinein ist es natürlich immer einfach. Nur vielleicht wäre ein Punktabzug die bessere Strafe gewesen. Weil das hat es ja so, wie Blätti sagt, das hat es ja so noch nicht gegeben. Und wir haben heute den englischen Meister gekürt, der sich für 115 Vergehen rechtfertigen muss. Und dann verstehe ich halt die Verhältnismäßigkeit nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist auch ein Aspekt, aber ein anderes Thema.
Genau, also ich glaube trotzdem, dass der FC vielleicht jetzt neu denken muss, mehr den Nachwuchs einbauen muss. Mhm. Und trotzdem hat der Steffen Baumgart auch immer moniert, dass gute Spieler immer wieder abgegeben wurden. Irgendwie, man musste sie wahrscheinlich auch abgeben, weil irgendwie finanziell da auch vieles im Argen liegt beim ersten FC Köln. Finde ich eigentlich schade, weil ich meine, mit Baumgart hatte man ja sogar die Möglichkeit, europäisch zu spielen. Man hat irgendwie, das ist nicht nachhaltig gewesen. Und das ist einfach ein großes Versäumnis. Man hatte wirklich richtig gute Spieler und man hat es einfach nicht gut auf der Management-Ebene geregelt, Nachwuchskräfte irgendwie rentabel weiterzuverkaufen, schlecht ausgestattet mit Verträgen. Also da ist es einfach ein strukturelles Problem seit Jahren beim ersten FC Köln. Es war viel da. Mit einer guten Nachwuchsabteilung hätte man sehr viel machen können. Man hatte mit Steffen Baumgart einen sehr, sehr guten Trainer. Und dass jetzt am Ende dieser langen Geschichte der Abstieg in die zweite Liga steht, das ist einfach ein absolutes Desaster, weil die Voraussetzungen, die waren andere.
Ja, es ist absolut bitter, vor allem auch für die Fans des 1. FC Köln. Ein großer deutscher Traditionsverein, der in Schwierigkeiten steckt und vor einer mindestens mal komplizierten Saison in der zweiten Liga. Und wir wollen aber unsere letzte Sendung, Sky 90, in dieser Saison nicht so beenden mit dieser dann doch etwas trüben Betrachtung der Kölner, sondern mit wunderbaren Bildern, die wir gestern erleben durften. Bei der Verabschiedung einerseits von Christian Streich, aber jetzt hier in diesem Falle von Marco Reus, der durch das Spalier der Mitspieler läuft, der eine Legende ist bei Borussia Dortmund, der ja auch noch die Möglichkeit hat, beim Champions-League-Finale dann doch noch den fehlenden ganz großen internationalen Titel zu holen, der aber auch wenn das nicht glücken sollte, dennoch Bundesliga-Geschichte, Vereinsgeschichte geschrieben hat, der dann gestern noch auf die Süd gegangen ist, der hier von Terzic geherzt wird. Und das sind einfach Bilder, die dann doch das Herz nicht nur der Fußballromantiker, sondern einfach aller Fußballfans erfreuen, richtig?
Ja, das war gestern Gänsehaut pur. Also vom Start bis zum Finish, das war Gänsehaut pur. Schon beim Aufwärmen haben sie ihn vorausgehen lassen, dann ist er raus und dann hat der Emre Can zu den anderen gesagt, nee, warten, lass den Jungen mal voraus. Und dann sind sie eine halbe Minute oder Minute später hinterher und wie du dann diese gelbe Wand siehst, wie sie den gefeiert haben, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Also das waren wunderschöne Szenen, davon lebt der Fußball, davon lebt der Sport. Er hat sich dort einen Status, er spielt, er arbeitet, er kämpft, der wahrscheinlich bei wenig anderen Spielern so, wie es ihn so gegeben hat. Und deswegen hoffen wir, dass er mit dem größtmöglichen Titel in zwei Wochen verabschiedet wird.
Das wäre dann ein echtes Fußballmärchen. Aber auch so hat Marco Reus jeden Applaus verdient. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde, auch bei Heribert Bruchhagen, der sich sozusagen schon auf den Weg zum Flughafen gemacht hat. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Namen unseres Teams für Ihr Interesse an Sky 90 in dieser Saison. Wir melden uns zur neuen Spielzeit wieder, freuen uns auf Sie und verweisen darauf, dass es weiterhin ganz, ganz viel Sport und auch Fußball, zum Beispiel Relegation, zum Beispiel das Pokalfinale bei Sky gibt. Weiterhin viel Spaß damit. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.